Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 147, Worum Podcast. Und es ist ein bisschen her, dass wir aufgenommen haben, der liebe Thomas und ich. Das lag vor allem daran, dass ich im Urlaub war.
Allerdings.
Ja. Hast du irgendwas zu sagen? Möchtest du gleich brastlos werden,
lieber Thomas? Ich habe mich jetzt wochenlang zurückgehalten, während du nicht da warst, bevor ich dich anmotze. Aber jetzt muss es raus, mein Freund. Nein, ja. Ich freue mich natürlich.
Schön, ja. Der Elefant im Raum, auf dem wäre ich auch noch zu sprechen gekommen, denn ich will dir natürlich genügend Raum geben, um dich nochmal gehörig auszukotzen, dass ich mein Mikrofon im Urlaub vergessen hatte.
Ja, hast du.
Ich schmeiße dich in den Staub. Ja, es tut mir total leid. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es fühlt sich fast ein bisschen irgendwie ungewohnt an, jetzt wieder aufzunehmen und so. Wir haben das so lange nicht mehr gemacht und ich denke mir, huch, ich bin fast ein bisschen aufgeregt, mit Thomas Kuhlmann aufnehmen zu dürfen.
Ja, gefühlt waren das Monate, mein Freund.
Ja, das ist wohl wahr.
Bei mir nicht das Einzige, was sich so lange angefühlt hat, aber das nur nebenbei. Und nenn mich nicht nochmal Elefant im Raum.
Ja, nein, wohl. Der Elefant im Raum, gerade wenn wir über Körpervolumen sprechen, der ist klar adressiert in diesem Setting und du bist es nicht.
Gott, wir reden uns schon wieder um Kopf und Kragen. Mein Freund, ja, du warst im Urlaub, ich wollte es dir eigentlich vorwerfen, aber jetzt bin ich nur noch ein bisschen neidisch. Wie war's denn?
War's schön? Ja, es war schön, aber grundsätzlich haben wir eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht, denn ich habe als Vorbereitung nochmal unsere letzte Folge gehört und haben wir gesagt, das nächste Mal hören wir uns, wenn Werder den nächsten Spieler verpflichtet. Tada! So. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja, und können jetzt das als großen strategischen Plan verkaufen.
Ja, war mein Plan, aber den hast du auf perfide Art und Weise hast du ihn in der Luft zerrissen. Ich kann dir nur sagen, wir hatten ja ehrlicherweise damit gerechnet, dass das relativ schnell geht. Wir hatten gedacht, so, ja, auch vielleicht hält unsere letzte Folge 1-2 Tage. Jetzt sind es über 2 Wochen und Werder hat in diesen 2,5 Wochen oder fast 3 Wochen keinen Spieler verpflichtet.
Nee, und in den letzten Folgen war das irgendwie so ein Dauerbrenner, dass wir uns gegenseitig aufgefordert haben, mach noch mal eben F5, vielleicht ist während der Aufzeichnung noch jemand gekommen. War nicht so und jetzt ist aber wirklich jemand gekommen und das erklärt dann auch den Titel dieser Ausgabe, der, ich sag mal ganz Bremen, in leichte Erregung und Ekstase versetzt hat.
Ja. Sex and the City.
Sex and the City, unser Sechser ist da. Ja. Gefühlt hat sich das noch länger, gedauert als dein Urlaub.
Ja, das ist wohl wahr, ja.
Jetzt endlich ein Sechser verpflichtet wurde, der aber offenbar dafür auch von allen weitgehend akzeptiert wird. Was ja
im Nachgang.
Ja, nach langer.
Man muss ehrlicherweise sagen, auch im Worum, ja, darüber sprechen wir nachher nochmal, aber auch im Worum war selbst als der Name Senne Lünen fiel und Senne Lünen habe ich mir von dir beibringen lassen, dass er so heißt, denn ursprünglich war ja noch in der Verlosung, die Folge Leinenlos zu nennen.
Naja. Was aber nur wirklich witzig gewesen wäre, wenn der Mann wirklich Leinen heißen würde, aber mit Lünenlos ist, wenig zu holen, was Wortspiele angeht. Ja. Abgesehen davon, dass du nach deiner Rückkehr aus dem Urlaub heute erstmal mit deiner Frau nach Lünenburg gefahren bist zum Shoppen. Aber das ist so flach, das werde ich auf gar keinen Fall in Folge 147 erzählen.
Wollte ich gerade sagen, der Großmeister der Flachwitze, Thomas. Ja, meine Damen und Herren, Applaus. Ja. Du, aber dass Werder einen Sechser holt, du sagtest gerade, ja, das hat fast so lange gedauert wie dein Urlaub. Ich würde fast sagen, das hat fast so lange gedauert wie meine Pubertät. Wir reden ja hier über 10 Jahre. Ist ja ein Running Gag in jeder Transferphase, dass wir sagen, haha, Werder hat schon wieder keinen Sechser geholt. Jetzt haben sie einen geholt. Einen, der sich mit Fug und Recht Sechser nennen darf und sich auch nennt. Und du hattest mich darauf hingewiesen, stimmt, ich hatte das dann auch gesehen. Werder verkündet den Transfer sogar mit dem Flachwitz des Jahres, tippt ihm auf die Schulter und fragt, hey, Senne, kannst du eigentlich Sechser? Und er dreht sich um, sagt ja und fängt voll an zu lachen.
Ja.
Aber ein sympathischer Typ, oder?
Absolut sympathischer Typ und aber auch eine sympathische Aktion von Werder, muss man sagen. Da kann man schon mal, muss man doch mal lobend erwähnen, dass da doch so ein bisschen am Puls des Worums gefühlt wurde. Ja, um dann gleich mit der richtigen Frage einzusteigen, die den Ruhepuls bei vielen Leuten vielleicht ein bisschen runtergefahren hat. Nee, aber wirklich, also ich sag mal, um bei Flachwitzen zu bleiben, sexy Verpflichtung, muss man mal sagen.
Ja, wobei ich ehrlicherweise sage, gut, das hat nichts zu bedeuten, ne? Aber der Name sprang mir jetzt nicht sofort ins Ohr, als ich ihn hörte.
Ich kannte den Namen gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Er kommt ja von Union Saint-Gilloise aus Belgien, die eine sensationelle Saison gespielt haben letztes Jahr, weit in der Europa League gekommen sind, Union rausgeworfen haben, ich glaube dann gegen Leverkusen gescheitert sind.
Ja, genau.
Vizemeister in Belgien unter Marc van Bommel.
Marc van Bommel.
Der ja im Prinzip so der Prototyp aller Zerstörersechser war.
Ach, da hat er das her.
Und ich musste auch ein bisschen recherchieren und bin aber mit den Ergebnissen eigentlich ganz zufrieden. Ich finde, der Typ hat ja über 50 Pflichtspiele gemacht, habe ich gesehen.
Letztes Jahr, ne?
Ja, bei Union Berlin, alle auf der 6. Ja. Und das hatte mir Holger Biss dazu geschickt. Vielen Dank dafür. Gibt ja jetzt so die ersten auf YouTube, gestern schon die ersten taktischen Einordnungen. Da werden dann die Statistiken analysiert, die Heatmap, wo er sich bewegt hat und so weiter. Und da wurde unter anderem gesagt, was ich sehr spannend fand, was ich nicht wusste, auch Saint-Gilloise hat in diesem 3-5-2 von Ole, in diesem Ole-System gespielt.
Ja.
Und das macht natürlich den Einstieg auch in einer deutlich stärkeren Liga wie der Bundesliga, muss man nichts vormachen. Das ist natürlich schon ein Riesensprung von Belgien nach Deutschland und da erstklassig zu spielen. Aber das könnte ihm den Einstieg natürlich, ne, das Verständnis, das Implementieren ins Ole-System deutlich erleichtern, ne, dass er halt eben dieses Spielsystem kennt, dass er sich da fast ausschließlich auf der 6 bewegt hat, also auf der Grosso-Position bei uns, aber auch mal auf diesen Achterpositionen, auf diesen Halbpositionen ausgeholfen hat, das also auch kann. Und das macht ihn natürlich mega wertvoll für einen Verein wie Werder, weil der uns ja wirklich damit theoretisch zumindest sofort helfen kann.
Ich war zwangsläufig die letzten zwei Wochen mehr oder weniger darauf angewiesen, wenn es um Werder ging und meine Informationspolitik irgendwie einigermaßen hochhalten wollte, mich auf deine Tweets und meinen Bullshit-Filter fürs Worum irgendwie zu verlassen.
Das war ein großer Fehler.
Das war eine große Aufgabe auf jeden Fall.
Eine große Bürde.
Aber ich muss sagen, ich habe jetzt halt eben gerade auch die Verpflichtung von Senelünen habe ich fast ausschließlich übers Worum verfolgt. Und da griffen halt sofort automatisch alle Worum-Automatismen, die wir so aus der Vergangenheit kennen. Ne? Also erstens, die ersten drei Automatismen, wenn ein defensiver Mittelfeldspieler als mögliche Verpflichtung bei Werder im Gespräch ist, im Worum sind, das ist kein Sechser, das ist ein Achter.
Ja.
Das kommt immer. Ja.
Ja.
Dann dauert es in der Regel nicht lange, dass es zwei, drei Leute gibt, die im Worum einfach erstmal eine Statistikseite heranziehen, um eine Einschätzung zu dem Spieler zu geben, die einfach vernichtend über diesen Spieler verurteilt.
Ja, klar, ja. Weil man legt dann natürlich irgendwie die Statistik von Casemiro daneben und sagt so.
Ja,
das ist ein Sechser.
Genau. Das dritte ist, dass dann irgendwann, wenn man ein bisschen Geduld hat und nicht schon vor Wut seinen Rechner an die Wand geschmissen hat, dann kommen User dazu, die ich in der Regel immer gerne lese und die dann sogar oft auch damit aufwarten können, dass sie den Spieler schon ein paar Mal haben spielen sehen und dann wird das Bild etwas genauer so und dann klang relativ schnell durch, ja, der hat ein paar Schwächen und dem fehlt's hier und da einfach auch an dem, was wir so als eierlegende Wollmilchsau bezeichnen. Aber, und da kommt genau das, was du gerade gesagt hast, ins Spiel, an den Punkten, die in unser System und in das System, was wir bislang gespielt haben, perfekt reinpassen, da scheint er wirklich, wirklich gut zu sein. Ne? Und all seine Schwächen sind Attribute, die in unserem Spielsystem von anderen Parts aufgefangen werden. Also Stichwort lange Diagonalbälle und hast du nicht gesehen. Und deswegen habe ich dann relativ schnell gedacht, das klingt doch auch gerade mit dem, was Werder so in die Waagschale werfen kann, gemessen an dem klingt's gut. Und 2 Millionen ist ja die kolportierte Ablösesumme.
Was für ein Schnäppchen, ey.
Wollte ich gerade sagen, mit 24 Jahren, Stammspieler beim belgischen Vizemeister, ja. Internationale Erfahrung. Hat da, glaube ich, lass mich, in der Liga hat er, glaube ich, 31 von 32 Spielen von Anfang an gemacht, wenn ich das richtig erinnere.
Ich habe nur eine Statistik gesehen, dass er über 50 Pflichtspiele gemacht hat im vergangenen Jahr, ne? Weil die waren ja auch weit in der Europa League. Dann spielst du in Belgien ja auch noch einen anderen Meisterschaftsmodus. Mhm. Ne? Also du hast, weil die Liga kleiner ist, du hast dann noch so eine K.O.-Runde am Ende, wo dann die Oberen noch gegeneinander spielen und so weiter. Das System ist ein bisschen anders, aber wie gesagt, ey, über 50 Pflichtspiele, das muss man halt auch erstmal abreißen, gerade auf der Position, ne? Gerade wenn du über den Körper kommst.
Ja. Und unangefochtener Stammspieler, ne?
Also unangefochtener wirklich, Stammspieler und ich glaube, in der vorletzten Saison war er wohl mal verletzt, aber jetzt durchgespielt, über 50 Spiele. Ja. Also das ist schon mega stabil, ne? Ja. Und was mich auch gefreut hat, muss ich mal sagen, um jetzt auch mal unsere leichte Arroganz wieder ins Spiel zu bringen. Unsere Mechaniktheorie, ne? Mhm. Dass man halt genau nach so einem Profil fahndet und nicht nach der eierlegenden Wollmilchsau, die vielleicht hübschere Statistiken hat, aber nicht dieses fehlende Puzzlestück darstellt in einem System, ja, dass sie genau danach gesucht haben, weil wenn man mal ehrlich ist, er ist auch nicht der spielende Sechser. Er ist, ne, so. Das passt auch in die Theorie, warum Grilic nicht gekommen ist, weil er einfach nicht der richtige Spielertyp ist und Ole solche Leute nicht braucht. So. Eigentlich ist dieser Lühn, der hat die gleichen Skills und die gleichen Schwächen wie Grosso.
Ja,
das ist genau der gleiche.
In jünger und noch ein bisschen
die gleiche Bauart, ja. So, wenn man dem glauben kann. Wie gesagt, ich habe halt, habe jetzt auch die belgische Liga nicht persönlich verfolgt seit Jahren, muss ich sagen. Aber im Prinzip macht er genau das gleiche. Der kommt über den Körper, der seine Stärke sind Ballgewinne, Zweikampf, Balleroberung,
Interceptions.
Genau. Und dann macht er im Prinzip nichts anderes als den Ball abgeben. Gerne mit einem Querpass über 5 Meter und sofort wieder hinten den Raum zu stellen.
Ja, Grosso.
Exakt Grosso. Ja. Genau das gleiche Ding. Seine Schwächen werden hier beschrieben als vertikale, schnelle Pässe nach vorne.
Ja.
Sag ich mal, Grosso, Klingeling. Läufe, Sprints in die freien Räume in der Offensive. Habe ich von Grosso, glaube ich, 2 gesehen. Einmal hat er ein Tor geschossen, einmal hat er 1 vorbereitet. Und sonst hat er einen Mittelkreis selten verlassen. Ja. So, und das ist im Prinzip das gleiche Modul, das du da in dieses System einsetzt, nur besser.
Ja. Und was ich noch gesehen hatte, die Deichstube hatte in Bezug auf den Transfer, hatten die jetzt, glaube ich, gestern oder so, haben die diese Statistik und Einschätzungsseite Create Football, die ich immer mal wieder gesehen hatte, die gebeten, irgendwie mal einzuschätzen, was das für ein Typ ist. Und die Leute, die das geschrieben haben für die Deichstube von dieser Seite Create Football, die haben sich ja kaum noch eingekriegt. Also die sind ja wirklich so, dass sie sagen, ey, das, was Werder braucht, ne, das bringt der perfekt mit.
Ja.
Und all die Schwächen kommen bei Werder nicht zu tragen, weil die Aufgaben, was ich halt gerade meinte, ne, die Aufgaben werden halt von anderen im Team übernommen. Und er kann halt genau das, was Werder braucht, bringt er komplett mit. Und die gehen ja sogar so weit oder lassen sich ja sogar hinreißen dazu, dass sie sagen, gemessen an der Transfersumme, nämlich 2 Millionen Euro, könnte das der Bundesliga-Transfer des Jahres werden. Weil sie sagen, der Typ ist einfach, was für ein Schnäppchen ist das denn? Gemessen an dem, was der an Skills mitbringt, und wie gut das bei Werder einpasst.
Richtig, und was er auch bringen soll, ne? Ja. Wofür er geholt wurde. Und das ist der Grund, warum ich hier seit 2 Jahren immer Grosso verteidigt habe. Mhm. Ja? So, weil es klar, müssen wir nicht drüber. Habe ich ja eben selber aufgezählt, was der auch alles nicht kann, ja. Mhm. Aber was halt den Wert für die Mannschaft ausmacht, ja, auch bei Grosso, zeigt, dass du jetzt mit Senne Lügen einen Spieler holst, der die gleichen Attribute hat.
Ja.
So. Und damit ist auch schon praktisch die Rechtfertigung, warum lässt der Grujew nicht spielen, weil er Grujew ein anderer Spieler ist.
Ja.
So. Er ist ein anderer Spieler.
Ja.
Und du kannst, wenn du Cater vor dir hast, bald, hoffentlich, ja, wenn mal alle fit sind und in meiner kleinen Einhorn Traumstartelf stehen. Brauchst du keinen spielenden Sechser? Dann brauchst du jemanden, der ihm den Rücken frei hält.
Genau das, ja.
Ja, der ihn absichert, der aufpasst, dass hinter ihm niemand in den freien Raum geht und der ihm den Ball gibt.
Ja.
Da brauchst du keinen, der sich selber gerne beim Ballverteilen zuguckt. Ja. Hashtag Grilic, Entschuldigung, ich kann nicht aufhören. So, sondern da brauchst du einen, der seinen fucking Job macht.
Ja.
Ja, den Ball holt, wofür er bezahlt wird und ihn an die Leute abgibt, die ihre Kompetenzen mit Ball haben.
Ja, aber ich sag, die damit so mehr anfangen können.
Ja, ja. Das habe ich, ne, weiß ich nicht, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt hier, wenn wir jetzt auch schon ein paar Folgen auf dem Buckel hier, aber du führst auch kein Fünf-Sterne-Restaurant nur mit Chefköchen. Mhm. Es muss auch jemand die Teller abwaschen und ne, das Essen rausbringen und den Tresen machen.
Du solltest was mit Medien machen. Du bist gut im Storytelling, wie man so schön
sagt. Überlege ich mir das mal. Apropos Storytelling und Gastro, ne? Habe ich schon erzählt, ich hatte ja den ganzen Tag so sehen, also ich hatte einen Plan, ja? Ich hatte ja Urlaub auch und hab den großen Fehler gemacht, zu sagen, wie jedes Jahr, ich fahre doch im Juli nicht weg aus Hamburg. Alter, weißt du, wie schön der Sommer hier im Norden ist im Juli in Hamburg. So, mein Freund. Auch drei Regenwochen können einem vorkommen wie ein halbes Jahr, kann ich nur sagen.
Das kann ich. Ja. Ich weiß so nicht genau, wie sich das anfühlt, aber ja, ich fühle dich.
Aber meine eigentliche Geschichte war, ja, so, dann musste ich gestern wieder arbeiten und hab hier schon gesehen, hier steht vom Sommerfest, vom Redaktionsfest, stand hier noch in der Redaktion so ein halber Kasten Schöfferhofer Weizen. Ne? Hatte ich gestern schon planen, dachte ich ja.
Dachte, wäre von unserer letzten Podcast-Aufzeichnung.
Heute 19, nee, aber da steht das Altglas noch oben. Oh, da habe ich auch noch Anschiss gekriegt, das kann ich dir nachher mal erzählen. Aber jetzt lass mich kurz meine Schöfferhofer-Geschichte. Ja, bitte. So, steht also hier rum, ja, so, keiner trinkt das, weil das natürlich neben fünf Rechnern und neben dem Studio irgendwo schon warm ist. Und dann habe ich mir heute um 12 Uhr, als ich meinen Dienst begann, ja, dachte ich so, mein Freund, jetzt holst du dir eine Flasche Schöfferhofer, legst die in den Kühlschrank, ist die heute Abend 19 Uhr, wenn der feine Herr Siegert aus dem Urlaub zurück da ist, machst du hier eine Schöfferhofer. So, Flasche war kalt, aber in diesem ganzen fucking Haus kein Glas.
Aber ganz ehrlich, ne? Ich kenne noch Zeiten, wo Thomas Kuhlmann die Flasche, den Flaschenhals am Bordstein abgeschlagen hat, um
das
ans
stimmt.
Bier zu kommen.
Ja, das stimmt. Ich war auch kurz davor, aber dann fiel mir ein, ich habe ja in meinem Fach noch meinen Martin-Harnik-Stadionbecher.
Oh, ja, gut, okay.
Also, und ich kann also nur sagen, ich verstoße. Ja, das stimmt. Ich verstoße hier gegen 17 Regeln im Studio, aber.
So ein kaltes Schöfferhofer aus einem Weserstadion-Plastikbecher, ne?
Ja.
It doesn't get any better than that.
Und also diese Geschichte dafür jetzt 2 Minuten zu opfern in diesem Podcast, also wenn sich das nicht gelohnt hat, war das nicht spannend? Ein Schwank aus meinem Leben. So viel habe ich erlebt.
Ist unser Podcast, dürfen wir alles.
Ja, okay.
Die letzten 2 Wochen, die lassen wir unter den Tisch fallen. Meine letzten Warum? 2 Wochen. Du, weil alles, was ich jetzt sage, einfach nur Leute zum Abschalten bringt und der pure Sommerneid wird auftreten und ja. Alles, was ich jetzt sage, was mir an diesem Wetter nicht gefallen hat, wirkt einfach wie der Satz, eure Armut kotzt mich an als Stoßstangenaufkleber auf meinem Ferrari. Deswegen, sagen wir so.
Dann wechsel doch zum Saudi-Arabien-Podcast. Ja,
genau. dann mach doch was über PSG und Bayern, das ist uns doch egal. Ich hatte Urlaub und
wäre doch vielleicht, also wenn die Urlaubskasse leer ist, könnten wir doch so alles rund um Al-Hilal. Ja.
Du, einfach
das wäre doch mal geil.
Du, einfach nur für ein Jahr lassen wir uns 150 Millionen für zahlen und danach machen wir so weiter, als wäre nichts gewesen.
Ja.
Es scheint ja auch Mbappés Plan zu sein, so wie es aussieht.
Denken wir drüber nach. Machen wir denn diese Ausgabe noch zu Ende?
Die machen wir noch zu Ende. Und dann treten wir mal in die Verhandlungen mit den Saudis. Ganz ehrlich, ne, unsere Hörerinnen und Hörer scheinen ja auch nur noch so semi-zufrieden zu sein mit den Intervallen, die wir anbieten, was unseren Podcast angeht, ne?
Mit den Intervallen.
Ja, von wegen, ne? Ja, was ist jetzt mit der neuen Folge? Wofür zahle ich hier meine Gebühren?
Ja.
Ja, okay. Darüber haben wir uns schon so oft ausgelassen und vielleicht kommt da ja irgendwann mal was Neues. Wir wollen nicht zu viel verraten. Was ich allerdings sagen muss, die letzten 2-3 Wochen, also gerade jetzt, wo ich im Urlaub war, ich habe natürlich auch gerade so testspieltechnisch und so praktisch nichts verfolgen können. Deswegen, da wäre ich in der Tat mal auf deine Einschätzung angewiesen. Denn man muss ja auch sagen, durch die vielen Laien, die zu Ende gegangen sind, haben wir ja jetzt auch zumindest auf dem Papier einen relativ breiten Kader mit Leuten, die auf absehbare Zeit bei uns wenig Einsatzzeiten bekämen, so sie denn blieben.
Ja.
Nichtsdestotrotz, Stand jetzt sind sie da, so Leute wie Burke oder Rapp oder Mbom oder so, ne? Über die wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder auch als mögliche Abgangskandidaten gesprochen haben. Ich habe nur immer wieder gelesen, Burke stellt sich gut an. Kannst du aus den Spielen ein bisschen, hast du die Spiele gesehen? Kannst du ein bisschen mehr sagen? Ist dir jemand positiv, negativ aufgefallen? Ich kann, wie gesagt, nur wenig dazu beisteuern.
Ja, also ich habe so gut wie alle Testspiele gesehen. Ich bereite mich ja vor auf die Folge. Nein, pass auf. Also es gab ja mehrere Testspiele. Eins haben wir dann am Ende noch verloren, die anderen unentschieden oder gewonnen. Und eigentlich so, der Eindruck war eigentlich ganz gut. Ja. So der Gesamteindruck. Ola hat auch mal ausgetestet, zumindest 1-2 Halbzeiten, so ein Dreisturmsystem. 3-4-3 gespielt, um Duxch, Füllkrug und Kovnatski mal zu bringen.
Wie hat dir das gefallen?
Hat nicht so richtig funktioniert.
Okay.
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das eine Dauerlösung wird und dass wir so am ersten Spieltag schon mal gar nicht, aber auch am zweiten Spieltag, glaube ich, werden wir von Anfang an nicht so auflaufen. Ich glaube, es wird schon bei diesem 3-5-2-System bleiben, weil ja jetzt auch gerade mit Lünen ja auch nun der exakt passende Spieler noch geholt wurde. Ja, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Ole da groß experimentiert.
Aber sag mal ganz kurz, entschuldige, ja, ganz kurz, nur weil es mir in dem Zusammenhang gerade auch mal auffällt. Jetzt auch gerade mit der Verpflichtung von Lünen, ne, steuern wir nicht auf, also fast schon auf die Gefahr zu, dass das mit der Besetzung im Mittelfeld wirklich mehrere unzufriedene, ja, bislang Leistungsträger geben wird bei uns? Also ich frage mich
klar, gerade, ja, ne? Aber lass uns das noch mal kurz zurückstellen. Ja, lass uns doch mal kurz, wir können ja mal kurz Trainingslager und Testspiele-Fazit machen. Ja. Ich kann da ja mal eben durchrattern für Leute, die sich nicht so interessiert haben für Werder Bremen in der letzten Zeit.
Also, passiv-aggressiv.
Ja, das ist genau mein Ziel.
Notiz an mich. Thomas, mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich
fange auch schon an, mich zu ritzen hier.
Ja.
Okay. Also, was waren die interessantesten Beobachtungen? Wir haben ja keinen rechten Verteidiger. Weiser noch praktisch ja rekonvaleszent im Aufbautraining. Das wird wohl auch für den Pokal noch nicht reichen. Agu immer noch Dauer. Das ist ja
schon am Samstag.
Agu immer noch dauerverletzt. Ne? Also, was hat er gemacht auf der rechten Seite? Er hat die beiden Stürmer Berkey und Jinma da mal ausprobiert.
Ja.
Ja. Beide abwechselnd und in den ersten Testspielen durfte dann der andere im Sturm spielen. Ja. Gegen Ende des Trainingslagers war es dann aber eher so, dass Jinma mehr als Stürmer geplant wurde und Berkey noch ab und zu mal einen rechten Verteidiger spielen durfte. Mhm. Also ist schon relativ klar, dass Berkey in der Stürmerhierarchie wirklich ganz hinten steht. Also Stürmer Nummer 5 ist aktuell. Und er auf der rechten Seite, der hatte natürlich ganz gute Ansätze mit seiner Büffelraketendynamik. Wenn er natürlich durchbricht, ist er gefährlich, wenn er da über den Flügel kommt. Aber das ist natürlich nach hinten eine absolute Katastrophe. Also erstens, ey, Alter, also erstens hat er keinen Bock, nach hinten zu laufen. Mhm. Ja, weil er ja auch noch, das ist ja auch noch ein psychologisches Ding, wenn du dann schon weißt, okay, jetzt stürmt der kleine Jinma und ich muss hier einen rechten Verteidiger, ich muss hier die Linie rauf und runter laufen. Hat er auch nicht so viel Bock gehabt, aber er, also der läuft halt nicht gerne nach hinten und wenn er nach hinten läuft, dann in die falsche Richtung, steht falsch, kriegt die Bälle in den Rücken. Also, das kannst du nicht machen. Damit kannst du in der Bundesliga nicht spielen.
Das ist ja auch was für eine Nachricht von Werner an Burke, ne?
Ja, das ist eine ganz klare Ansage. Und er hat sich ja auch zu ihm geäußert und meinte, ey, der bringt eigentlich geile Skills mit und so. Und finde ich auch toll, wie er sich hier reinhängt. Aber ja, genau. Wenn er da ein paar Sachen nicht lernt, ne, also sich nicht weiterentwickelt, auch im Kopf und was die Spielintelligenz angeht, ne, dann wird das hier nichts. Also einfach nur schnell laufen, das
reicht nicht.
Da haben wir zu wenig, also da gibt's auch andere und da haben wir einfach zu wenig Spielsituationen, die dann auf ihn zugeschnitten sind. So wollen wir nicht spielen, ja. Also ja. Berkey könnte bei Union Berlin oder so, die auf Konter spielen, wäre der vermutlich besser aufgehoben, weil da wird dann der Ball lang nach vorne geprügelt, Behrens verlängert mit dem Kopf und dann rennt einer durch. Ne? Mhm. Und weiß ich nicht, wenn Geraldo Becker 15 Mal trifft, dann trifft Berkey bestimmt auch 7 Mal, wenn er so, aber bei uns, das funktioniert nicht. Aber das war eine interessante Beobachtung, dass er das zumindest mal versucht hat. Djin mal gute Ansätze, auch nach vorne, ja, Dynamik, aber halt echt noch ein bisschen verspielt und eigensinnig, weißt du? Kennst du das von früher, als man Kind war, noch auf dem Bolzplatz und man war selber so 10 und dann gab's so 7-Jährige, die aber alles alleine gemacht haben?
Ja, das war die ich aus Frust immer umgetreten habe.
Exakt. Und genauso kam einem Djinma manchmal vor. Er wollte sich natürlich zeigen und beweisen. Er hat auch in dem einen Testspiel einen geilen Elfer rausgeholt und den auch echt souverän versenkt und so. Das sah gut aus. Aber du merkst, der ist halt noch kein fertiger Bundesligaspieler. Also mehr aber als so Joker sehe ich da im Moment nicht. Aber
als Joker auch nicht?
Doch, als Joker ja, aber
ja. Okay, mehr als Joker siehst du nicht.
Mehr ist das nicht. Also dafür stellst du nicht dein System auf 3 Stürmer um.
Ja.
Wirklich nicht.
Ja, okay.
Auffällig auch Woltemade, wo du denkst, ey, was ist denn aus diesem Storchenjungen geworden, den wir in Saarland geschickt haben vor einem Jahr?
Also, der soll körperlich auch sehr zugelegt haben, ne?
Körperlich stark, gute Präsenz. Er hat auf der 8 gespielt, nicht im Sturm. Schöne Pässe gespielt. Ich mag den ja. Ne? Er ist auch nicht mehr ganz so verspielt, sondern ein bisschen geradliniger. Bin ich gespannt, ob das für ihn reicht. Das ist ja immer noch nicht ganz klar, ob er nicht vielleicht doch noch verliehen wird, je nachdem, welche Einsatzzeiten er rechnen kann, auf was er hoffen kann. Die große Frage. Aber finde ich, hat einen guten Eindruck gemacht. Und ja.
Aber Woltemade sieht doch keinen Stich, oder? Also ich meine, ich höre total, was du sagst, ne? Aber also auch gemessen an dem, was ja möglicherweise auch noch in den nächsten 2,5 bis 3 Wochen im Kader passiert. Also man kann ja wirklich davon ausgehen, dass möglicherweise nochmal richtig Bewegung reinkommt, wenn der Transfermarkt nochmal irgendwie ins Rutschen gerät, ne? Denn eins ist ja auch klar, im Mittelfeld sind wir mittlerweile wirklich so, also sind wir fast schon überbesetzt mit talentierten und guten Leuten, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, dass so Leute wie, ich keine Ahnung, ne, aber so Leute wie Schmid oder Gruev jetzt nochmal richtig die Augen aufhalten, ob sie nicht doch noch irgendwie wechseln können.
Ja, oder? Ich verstehe, wie du versuchst, mich auf dieses Thema hinzuführen. Aber jetzt lass mich doch Trainingslager noch kurz zu Ende.
Ich dachte, du wärst schon längst fertig. Das dauert ganz schön.
Ja. Nein, ein Punkt muss ich noch sagen, nämlich die große Überraschung war Opitz.
Genau, das hätte ich jetzt sowieso noch gefragt, weil das hatte ich mehrfach gelesen, dass der wohl einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Aber
ja. Sag mal. Ja, der hat Außenbahn gespielt, ne, links und dann auch in einem Testspiel rechts.
Ja.
Und mutiger Junge, hat Spaß am Fußball, hat irgendwie Bock gebracht, den zu gucken.
Und defensiv? Aber
solide.
Okay.
Ja. Aber ja, wie gesagt, er erinnerte mich so ein bisschen vom ersten Eindruck hatte das was von Buchanan, weißt du, diese Frische, die er auch Anfang letztes Jahr mitgebracht hat, wo man dachte, oh, das kann ja einer werden, ist natürlich auch noch, wie gesagt, er ist 18, ne? Also da muss man auch ganz langsam, aber hat auf jeden Fall deutlich gemacht, dass Buchanan, der Abgang, da überhaupt keine Lücke gerissen hat, also wirklich gar keine.
Und trotzdem will Werder da ja noch was machen auf der Position, ne?
Ja, müssen sie ja auch, ne? Denn wie gesagt, wen haben wir? Wir haben Jung, der eventuell auch als Innenverteidiger aushelfen muss, mal. Und dann hast du da auf der linken Seite, ja, wen hast du da? Opitz.
Aber woher kommt die Einschätzung, dass Jung eventuell auch mal innen aushelfen muss? Musste er in der gesamten letzten Saison nicht?
Ne? Nee, das stimmt.
Also
sie wollen ja da auf der linken Außenbahn auf jeden Fall noch was machen. Sie werden nicht nur mit Jung und Opitz in diese Saison gehen.
Ja, dem Vernehmen nach ja dieser Balot Touré von Milan, ne?
Genau, also wo man zumindest schon mal sehen kann, in welche Schublade sie greifen wollen. Der Transfer wurde ja auch schon irgendwie dreimal als, er ist schon unterwegs nach Bremen und so. Aber Vollzug gibt es noch nicht, da gibt es wohl noch Streit um Geld und so.
Ja.
Deswegen,
halt, kleine Worum-Info, deswegen haben sie angeblich wohl die Gespräche mit dem Lapoussi wieder aufgenommen.
Ja, okay.
Dein Lieblingstrikot-Favorit für
Lapoussi, ja, das mache ich mir hinten drauf.
Apropos, bei mir wird's jetzt Cater.
Hast du bestellt?
Ja, nee, ich habe das Trikot jetzt hier. Ich habe es auch in der Doppel-XL-Version. Ich hatte dann im Nachgang unserer letzten Folge auch nochmal gelesen, dass wohl angeblich das Away-Trikot wohl doch ein bisschen größer geschnitten ist als das andere. Und habe gedacht, nein, hoffentlich ist es jetzt nicht so Nachthemd. Aber auch gemessen an der Tatsache, dass ich, sagen wir mal so, im Urlaub es mir auch kulinarisch hab gut gehen lassen, sitzt das XXL doch ganz gut. Und jetzt...
da ist ja wieder der Elefant im Raum.
werde ich mir Cater da drauf machen lassen und dann ist also jetzt körpervolumentechnisch da wenig Vergleichbarkeit und wohl auch hautfarbentechnisch nicht, aber man sollte seine Idole immer repräsentieren, indem man sie auf dem Trikot trägt und ich freue mich nach wie vor mega, dass wir den Jungen bei uns im Team haben und deswegen wird's Cater. Ja. Ich freue mich mega.
Der ja auch mit im Trainingslager war und da bei diesen ganzen Teambuilding-Maßnahmen, der ja auch, hast du das Video gesehen von diesem Mannschaftsabend, wo
wo Füllkrug Karaoke singt.
Lücke singt und Leo Kurze verteilt. Ja. Das kam ja von ihm, das hat er ja wohl, dieses kurze Video.
Oh, und dann schnell wieder gelöscht, ne?
Ja, und gab dann aber keine, aber man merkt es schon irgendwie, also... Der wächst da rein irgendwie. Wirklich schade, dass ich hätte ihn so gerne gesehen mal in den Testspielen. Ja. Aber
im Aufwärmen in Pferden sah er gut aus.
Ja, sehr gut. Wo er sich
dann verletzt hat.
Sehr gut. Und dann irgendwas im Arsch gezerrt. Ne? So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Was wird aus Grujew, Rapp, Schmid, Bom, Birki? Also ich denke mal, fangen wir mit dem Einfachen an. Birki muss verkauft werden.
Ja, und ich habe jetzt gestern gelesen, rat mal wo.
Worum?
Worum? Genau. Worum? dass es wohl nach wie vor Gespräche oder wohl vielversprechende Gespräche mit einem englischen Zweitligisten gibt für Birki. Mhm. So, das ehrlicherweise war ja das auch genau das, was ich abzeichnete. Ne?
Ja.
Ich habe übrigens gesehen, Buchanan ist ja zu Birmingham City gegangen. Ne?
Ja.
Da hat sich doch jetzt hier Dings eingekauft. Wie heißt er denn? Der Star Quarterback von den Patriots.
Tom Brady.
Tom Brady, oder?
Ja, richtig.
Auch geil, dass Tom Brady denkt so, was die Leute vom FC Watford können hier mit Ryan Reynolds und seinem Kollegen da. Das kann ich auch.
Ja. Ich glaube auch Russell Westbrook, NBA Basketballer, hat sich jetzt auch irgendwo eingekauft. Crystal Palace oder irgendwie so. Ja,
da scheinen die Margen gut zu sein, die Renditechancen scheinen gut zu sein.
Ja, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch Otto Rehhagel zum 85. und einen Gruß in die gute alte Fußballwelt. Als wir noch Küchenhersteller als Trikotsponsoren hatten und neue Spieler erstmal bei Beate Rehhagel vorsprechen mussten.
Und so bodenständige Unternehmen wie die von Herrn Grupp.
Ja. Das waren noch Zeiten.
Das war noch Zeiten, genau. Apropos, jetzt schießen mir gerade noch Themenideen in den Kopf. Wir müssen nachher auch noch mal ganz kurz über den neuen Double-Podcast reden. Aber first things first. Wir waren jetzt gerade beim Thema Grujew, Rapp, Schmiedenbomb.
Kopf sieht aus wie dein Koffer. Du hast alles Mögliche da reingeworfen und den dann einfach zugemacht.
Einfach, ja, versucht ihn zuzumachen.
Okay, also, wir sind uns, glaube ich, einig, dass auch mit Baumi und Fritz, dass Birki meistbietend verkauft werden sollte. Und ja. Das aber noch durchaus 1, 2, 3 Wochen dauern kann, weil in England ja der Transfermarkt gerade erst anläuft.
Ja.
Also die sind ja, hängen ja ein bisschen hinterher und da wird noch viel Bewegung kommen und da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass wir den sogar noch zu einem guten Preis verkaufen werden, weil
wir haben
ja im Moment Mondpreise bezahlt, das ist ja, ja unfassbar. Also da kriegen wir locker noch 3, 4 Millionen für den.
Wollte ich gerade fragen, du hattest ja vor 2, 3 Wochen schon gesagt, auch Birky für 2,5 bis 3 Millionen, da meinte ich noch zu dir, niemals kriegen wir das Geld für den. Aber mittlerweile würde ich es auch nicht mehr ausschließen wollen. Also
ja, kriegen wir. Kriegen
man
wir.
Hört, man, es ist auch nicht tot zu bekommen, dass es auch englisches Interesse an Füllkrug gibt. West Ham wird da immer wieder genannt, gerade auch weil Tim Steiden da hin ist.
Ja, aber ist heute schon wieder dementiert.
Ja?
Ja, heute schon wieder dementiert worden. Lass uns darüber, über die Causa Füllkrug können wir gleich nochmal schnacken.
Okay.
Lass uns mal eben gucken, weil du ja... weil du es ja selber 4 bis 11 Mal angesprochen hast eben schon. Was ist mit dem Überangebot im zentralen Mittelfeld?
Ja.
Ne? Also in einer Einhornaufstellung ist ja, ja dann die Dreierkombination Lünen, Staye, Cater.
Ja.
Das, denke ich mal, ist die Top-Mittelfeldbesetzung, wenn alle fit sind.
Wer säß dann draußen? Bittencourt? Schmied,
Grujew. Bittencourt, Schmied, Grujew, Rapp, obwohl der ja eher als Innenverteidiger in den Testspielen agiert hat. Mbom wäre auch übrig sozusagen.
Aber Mbom würde wahrscheinlich noch nicht mal mehr einen Kaderplatz bekommen, oder?
Nee, der wird keinen Kaderplatz bekommen. Und für den, also den sehe ich auch vor einem Wechsel in die zweite Liga. Der war sehr bemüht. In allen Testspielen, hat auch ein Tor gemacht, hat auf unterschiedlichen Positionen gespielt und hat sich echt reingehauen und so. Aber du merkst halt einfach, dass da fehlt einfach die Qualität und die Handlungsschnelligkeit, nenne ich das
hast
mal.
Hast du einen Eindruck sammeln können von Schmied? Weil das war ja einer, der irgendwie, der mehr oder weniger Werders 12. Mann war, wenn man so will, letztes Jahr.
Ja.
Immer mit einem Fuß in der Startelf, immer auch leistungsabhängig. Aber jetzt mal auch gemessen an dem, wer bislang gekommen ist und wer ja möglicherweise auch noch kommt. Also über Amiri wird ja, die Spekulationen reißen ja nach wie vor nicht ab. Mhm. Das wäre jemand, der da wirklich dann Opfer wäre, ne?
Ja, und Schmied, muss man mal ganz ehrlich sein. Also auch jetzt in den Testspielen viel Licht, viel Schatten.
Ah, so, echt? Ne? Okay,
der macht ja manchmal wirklich geile Sachen. Aber dann manchmal auch, wo man denkt, ey, Alter, du bist doch nicht mehr 19.
Ja.
Nimm mal Kopf hoch. So. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass er wahnsinnig viel Einsatzzeiten bekommt. Zumal, denke ich mal, diese Rolle des 12. Mannes vermutlich jetzt wohl eher an Bittencourt gehen wird. Och. Der ja im Prinzip noch flexibler einsetzbar ist und noch mehr zum... ja, zu diesem Herz der Mannschaft gehört. Also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass Schmied auch in seinem eigenen Interesse sich irgendwo was Neues sucht. Und dann, wie gesagt, habe ich auch schon mal gesagt, könnte ich mir auch vorstellen, dass der so explodiert wie ein Kainz oder so, ne, in Köln.
Genau das wollte ich gerade sagen. Das ist doch einer, sobald der wechselt und irgendwo Stammspieler wird, dauert das doch kein halbes Jahr und der ist unangefochtener Stammspieler und rückt in die A-Nation.
Ja.
Als Kraft. Aber nochmal was anderes. Sag mal, Bittencourt ist doch, in meinen Augen ist Bittencourt ehrlicherweise jetzt auch gerade am Wochenende gegen Köln, ist der doch RV, oder?
Gehe ich stark von aus, dass der da spielt.
Ja.
Wer ja schon gegangen ist und worüber es, ja, ich sag mal, mindestens genauso viele emotionale Reaktionen gab wie bei der Verpflichtung von Lünen. Das war ja Uwe.
Ja, stimmt.
Toulouse gegangen ist. Ja. Und er gehörte ja im Prinzip auch zu dieser Reihe zentraler Mittelfeldspieler, die durch die Verpflichtung von Cater und jetzt noch von Lünen immer weiter nach hinten gerückt sind in der, die Startplatzkandidaten angeht.
Ja.
Der wechselt, glaube ich, für 2,5 Millionen zu Toulouse und ich find's richtig geil. Ich werde den vermissen. Ich habe den geliebt so. Ich fand den toll, den Jungen. Entschuldige. Aber ich glaube, für ihn ist das genau die richtige Entscheidung, das so zu machen.
Ey, da werden wir doch auch so, da werden wir doch auch mit so viel Wonne hingucken, wie der sich da macht.
Ja.
Weil ich bin auch fest davon überzeugt, ne, wenn der da, ich glaube wirklich, dass der sich den Wechsel gut überlegt hat und sich halt eben das auch vor Ort entsprechend angeschaut hat, ne?
Richtig.
Und wenn er sagt, okay, das mache ich, dann wird er erstmal im Grundsatz auch vom Umfeld her ein gutes Gefühl haben. Und wenn das so ist und wenn der da Fuß fasst, dann wird er da doch auch den Laden rocken.
Ja, und wie gesagt, Toulouse hat den gescoutet. Toulouse kennt natürlich auch seine Vorgeschichte.
Ja.
Und sein, sein, in Anführungszeichen, Outing mit den Depressionen und sein Umgang damit und seine Äußerung, wie wichtig Werder war, wie wichtig seine Familie war, wie wichtig Bremen war und so weiter. Alles das wissen die und wollten ihn trotzdem, weil er genau der Spieler ist, den sie sich vorstellen für diese Position. Und das ist ja auch schon eigentlich ein Riesenkompliment für ihn.
Ne? Ich glaube, dass er das auch braucht, ne? Als Startschuss.
Das, und das meine ich halt, ne? So als Küchenpsychologe würde ich sagen, das ist doch eigentlich genau das, was ihn jetzt in die Lage versetzen könnte, praktisch sich so weiterzuentwickeln, dass er auch einen anderen Umgang mit dieser Krankheit findet, ja, dass er so viel Bestätigung daraus zieht, dass er nicht der Niklas Uwe ist, der immer hier im Internat und der immer zur Werder-Familie gehört, sondern dass er da halt auch in seiner persönlichen Entwicklung den nächsten Schritt machen kann und ich glaube wird. Und ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, der weiß gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Und ich wette, wir werden, habe ich auch schon getweetet irgendwann, wir werden stolz auf den sein. Ich glaube, das ist bei, ne, klar, Träne im Knopfloch und so. Aber wenn man mal ehrlich ist, das ist, ne, das Kind muss ausziehen. Das sollte mit 32 nicht mehr in seinem Kinderzimmer übernachten.
Ja, ich glaub,
auch wenn es traurig ist, wenn es geht, aber irgendwann mit 32.
Ja, aber ich glaube halt auch, und das mag jetzt auch so ein bisschen romantisches Denken sein, ne? Aber ich glaube halt auch, dass der das durchaus auch mitbekommt, wie sein Weggang bei Werder-Fans ankommt.
Ja.
Ne? Ich weiß halt nicht genau, wie aktiv die jetzt, das ist bei denen sicherlich auch total unterschiedlich, aber wie aktiv die auch Social-Media-technisch sind. Aber es war ja wirklich durch die Bank weg, auf allen Plattformen, dass du überall gelesen und gehört hast, ey, Junge, wir wünschen dir nur das Beste, ey, uns Tränen in die Augen, dass du jetzt gehst und wenn es da nicht funktioniert, komm bitte wieder.
Ja.
So, und ich glaube, selbst sowas, wenn ich sowas als jemand mit, wenn ich mir vorstelle, wie er so ist, ne, könnte ich mir halt total gut vorstellen, dass das halt eben auch was ist, was den irgendwie berührt. So.
Ja.
Würde ich mir zumindest wünschen. So, finde ich sehr romantisch, die Vorstellung. Weißt du, dass er das auch mitbekommt, wie er bei, was er für ein Standing bei den Werder-Fans hat, die ihm das alle wirklich sehr hoch angerechnet haben. Und deswegen ist das vielleicht auch was ihm nochmal ein gutes Gefühl gibt. Wenn es da nicht geht, dann komme ich halt wieder, also, ne, sehr, sehr vereinfacht, sehr romantisiert, aber irgendwie einfach zu wissen, es gibt da einen Platz, wo er irgendwie immer hin zurück könnte, wenn er wollte. So.
Ja. Ja, das waren ja wirklich romantische Gefühle. Das war ja, ne, selbst im Worum haben da ja 18-Jährige plötzlich ihre mütterliche Seite entdeckt.
aber der Junge. Sie nennen ihn doch alle nur noch liebevoll Uwe.
Ich find's gut, ich find's richtig und ich glaube, dass das der entscheidende Schritt ist in seiner...
Du, und das Wetter da unten ist auch besser.
In seiner Karriere. Ja, ich hörte davon,
mein Freund.
Weiß
ich nicht, ob man irgendwie im Sommer immer die ganze Zeit bei 36 Grad spielen will. Das muss man ja auch können, ne?
Ich nehme noch mal einen Schluck Weizenbier. Ne?
Du, ansonsten... Trainingslager im Großen und Ganzen, zumindest was man von den Verantwortlichen hört, ist ja auch wirklich der Tenor, wir haben jetzt schon im Großen und Ganzen das trainieren und einstudieren können, was auch das Ziel war. Im Übrigen, das wollte ich noch sagen mit Blick auf Senne Lünen, was ja auch bestätigt, worüber wir ja schon spekuliert hatten, Fritz meinte ja auch, sie hätten ihn total lange beobachtet, ne? Und dass er halt eben genau das mitbringt, was sie für diese Position auch wollten. Und Werner hat das auch nochmal gesagt. Ich habe wirklich die große Hoffnung, dass das relativ schnell gut funktioniert. Die Frage ist halt, kommt er mit dem Tempo klar? Bundesliga im Vergleich zur belgischen Liga. Auf der anderen Seite, er hat internationale Erfahrungen und weiß, dass das auch schneller geht als in Belgien.
Ja, ja gut, er hat Europa League gespielt, ne? Wie gesagt, wir haben Union ausgeschaltet und so. Nee, davon gehe ich schon aus irgendwie, dass es am Tempo und an der Körperlichkeit nicht scheitern wird, weil das ja auch genau sein Spiel ist.
Und macht einen super sympathischen Eindruck. Butter bei die Fische auch. Und so, ne? Also es wirkt wirklich alles sehr, ist ein sehr offener, lacht viel und so. Und hat halt eben auch schon, hat auch wieder genau die richtigen Knöpfe gedrückt, die bei mir immer funktionieren. Ja, ich habe schon gehört, dass die Stimmung gerade bei den Heimspielen was Besonderes sein soll und freue ich mich schon drauf und so. Ja, kannst du auch, ja. Alter.
Sexy, sexy.
Sexy Sechser, genau.
Sexy Sechser.
Sexy Sechser.
Ja. Ja, und wie gesagt, ne, Werder wird nicht der einzige Verein gewesen sein, der den scoutet. Ne? Also diese Saint-Gilloise-Mannschaft, die bricht komplett auseinander nach dieser erfolgreichen Saison. Ich glaube, 5 oder 6 Stammspieler sind schon weg, inklusive Lünen. Und wenn so ein Club so eine Saison spielt, dann sind Scouts aus ganz Europa sitzen da und picken sich die Spieler raus. Hier Boniface, der Stürmer, Boniface. Ich habe in einem Testspiel sprach den so ein Leverkusen-Typ immer Boniface aus. Das klingt ein bisschen komisch. Aber dieser krasse Stürmer, den Leverkusen verpflichtet hat, den habe ich gesehen, ey, in so 2 Testspielen, Alter, der Typ wird alles kaputt schießen. Der gehörte auch mit zu dieser Truppe. Und du kannst davon ausgehen, dass da halb Europa Scouts hatte. Und wie krass ist das bitte schon wieder, dass 1 Million Namen durchs Forum geprügelt, getrieben wurden, aber der nie oder so gut wie nie fiel. Irgendjemand schrieb auf Twitter, da hätte man irgendwie vor Monaten mal, hätte das mal einer erwähnt im Nebensatz, aber es gab keine Spekulation, keine Medienberichte. Baumi Masterclass wieder.
Ja, genau. Und Lapoussi ist ja, ist der auch von Saint-Gilloise? Ja,
nee. Ne?
Nee. Ja. Boah, jetzt bin ich gerade kurz verunsichert.
Ja, jetzt solltest du aber nicht Lapoussi googeln, da kriegst du einige Treffer, mein Freund.
Ist ja immer eine, ich hab,
die
ich
nichts hab mit Fußball zu tun haben.
Ein guter Freund von mir, der des Französischen mächtig ist, der hat mir gesagt, es ist alles eine Frage des Buchstabierens. Und da,
au contraire, mon frère. Ja,
und da, La Poussin etwas anders geschrieben wird.
Sag das nicht so.
Ja, deswegen lass mich einmal kurz schauen, wo spielt er denn jetzt?
Guck mal nach, ich kann noch. Ja,
ja, er spielt bei Royal Union Saint-Gilloise.
Echt?
Ja. Und deswegen, Werder hat zumindest ein Auge auch auf genau diese, und die wären ja auch bescheuert, wenn sie es nicht täten, weil das ist ja ehrlicherweise, das sind ja genau die Clubs und die Mannschaften, wo Werder immer noch wenigstens versuchen kann zu punkten mit den nächsten Schritt machen und nicht sofort in ein CL-Team und dann nur auf der Bank sitzen, sondern mach doch erstmal 2 Jahre bei uns und empfehl dich dann nachhaltiger in einer stärkeren Liga für die ganz großen Teams.
Ja. So.
Und deswegen bei hier unserem möglicherweise neuen Linksverteidiger bin ich mal gespannt. Also fänd ich interessant, ob sie den dann letzten Endes auch noch gewinnen. Wäre natürlich auch mit Lünen, hätte er jemanden im Team, vielleicht ist das nochmal ein neuer Aspekt, der da auch in den Verhandlungen eine Rolle spielen kann. Hey, da spielt doch schon einer, den du kennst, dann ist die Eingewöhnung vielleicht ein bisschen.
Ja, richtig. Wobei natürlich die Frage ist, ob Saint-Gilloise da Bock drauf hat, jetzt auch noch die Stammspieler 7 bis 11 zu verkaufen.
Ja, wobei großartig muss man werden, mal werden sie sich nicht können, ja genau.
Aber Fakt ist, und das kann man glaube ich auch schon mal festhalten, es soll noch ein Linksverteidiger kommen auf jeden Fall und auch bei einem Rechtsverteidiger ist man wohl mehr als offen, da noch zuzuschlagen, wenn noch irgendwas vom Laster fällt.
Ja, und mal gucken, was halt eben dann jetzt auch auf den 8er-Positionen noch an Abgängen passiert. Ne? Vielleicht musst du da ja wirklich möglicherweise doch nochmal irgendwie aktiv werden. Jetzt stell dir mal vor, irgendwie Mbom findet einen neuen Verein, Raab wird sich mit Nürnberg einig, Schmied findet irgendwie noch einen neuen Club. Dann hast du auf einmal trotzdem wieder drei leergeräumte Kaderplätze, wo du dann nochmal überlegen musst, ob du dann nicht vielleicht auch noch einen dazu holst. Mhm.
Ich glaube, im Moment haben wir 9 Mittelfeldspieler. Mhm. Plus auch noch ein Woltemade, der da spielen kann. Mhm. Ja, schwierig, aber trotzdem, wenn du, klar, aber wenn du den Kader noch größer machen willst, indem du noch Außenverteidiger holst, und da ist schon noch Bedarf, muss man sagen, ne? Gerade, also auf beiden Seiten. Ich hätte auch rechts eigentlich gerne noch eine Alternative zu Weiser, die nicht ganz so offensiv ist, und wie gesagt, also Birky wäre dann Albtraum gewesen, noch offensiver als Weiser. Aber ich denke, dass da noch was kommt. Ne? Wichtig ist aber, dass du jetzt diese Sechserposition besetzt hast, ist schon mal so viel wert. Ne? Ja, weil wenn total, du siehst, total, wie, total. Wie selten so gute, echte Sechser sind. Ja. Ne? Wenn du siehst, dass sogar Tuchel noch einen für Bayern sucht. Ja. Ne? Das ist ja wirklich wie so echte Neuner, die auch mittlerweile wieder Riesenkonjunktur haben und gesucht werden. Wenn du jetzt siehst, Hoffenheim holt Weghorst, zurück. Also da muss die Verzweiflung echt schon groß sein. Ja. Stuttgart hat Undaff geholt, der ja auch bei uns so immer als zumindest im Forum immer wieder diskutiert wurde. Zum Glück haben wir es nicht gemacht, hat sich heute für 6 Wochen verletzt erstmal.
Ach shit, also wie Keter, ne?
Ja. Gute, echte Neuner, das ist, und Sechser, wie gute, echte Freunde, ne? Aber das ist ein anderes Thema, man findet die selten.
Sind wir wieder passiv-aggressiv?
Ja, ich muss raus, mein Freund. Du warst zu lange.
Ich sehe schon, wie du gerade in deinem Studio die Anführungszeichen in die Luft zeichnest.
Ich habe meinen Martin Harnik Stadionbecher ist schon fast wieder voll mit Tränen. Ja. Ich habe das keine Tränen
leid.
Mehr.
Ja, das tut mir ganz schrecklich leid. Was passiert denn mit Grosso jetzt? Wird es ein leiser Abschied? Werden wir ihn irgendwann wieder in der U23 spielen sehen?
Nö, ich glaube, der wird erstmal noch eine ganz wichtige Roleplayer-Position haben. Der hat in der Vorbereitung kein Spiel auf der 6 gemacht, sondern alle als zentraler IV, als Libero sozusagen. Mhm. Ja, also als Starkersatz dann, hat das total souverän und gut gemacht, und ich denke mal, dass er eben kein Stammspieler mehr sein wird, sondern die erste Defensivoption, die kommt, und der Backup sein wird für die 6 und für die Starkposition, für den zentralen Verteidiger.
Ist dir Füllkrug irgendwie aufgefallen in den Spielen, die du gesehen hast? Also positiv oder negativ?
Nö, hat.
War halt Füllkrug. Ja, okay.
Also weder, dass man sagen kann, der ist doch mit seinen Gedanken schon bei Al-Hilal.
Ja,
so war es nicht. Und auch war auch nicht so, dass er da alles kaputt geschossen hat. Also eindeutig der stärkste Stürmer jetzt in der Vorbereitung war Kovnatski.
Ja, auch krass, ne? Da bin ich mal echt gespannt, wie das am Samstag wird.
Ja.
Wie er das aufstellt.
Können wir gleich nochmal, wir können ja auch zum ersten Mal jetzt, freue ich mich drauf, rate die Aufstellung machen fürs Pokalspiel. Aber ich möchte noch einmal kurz mit dir über Lücke sprechen. Du hattest ja eben schon angesprochen, ne? Weil da kann natürlich dann auch nochmal viel Bewegung auslösen im Kader. Denn dann ist die große Frage, wenn er wirklich noch gehen sollte, ob du dann noch einen ähnlichen Stürmertypen holst als Werder Bremen, ob du dann noch Geld übrig hast und so weiter, das lässt ja noch viele Richtungen zu. Aber hast du mir erzählt, gibt neue Vertragsverlängerungsangebote, zumindest Medienberichte. Was ist das?
Ich hatte ein Sportbild am Artikel gesehen, beziehungsweise Details daraus, wo es wohl unter anderem hieß, die Sportbild behauptet zu wissen, dass Werder Füllkrug eine Verlängerung um ein weiteres Jahr angeboten hat. Also bislang war er 25, dann soll der Vertrag bis 26 laufen. Sie haben ihm angeblich angeboten, dass er eine Ausstiegsklausel bekommt, die es bislang dann nicht gab. Ja, also die Höhe haben sie wohl angeblich nicht genannt. Und er soll angeblich jetzt im ersten Jahr 3 Millionen pro Jahr verdienen, was ihn auch in Bremen zum Topverdiener machen würde. Mhm. Ja, Plus der Zusage, dass wenn jetzt bis zum 1.9. noch ein Angebot kommt, was er annehmen möchte, dass sie ihn dann ziehen lassen, wenn der Verein dazu bereit ist, der annehmende Verein dazu bereit ist, die Ablöse zu zahlen. Okay. Würde ja reinpassen in die Diskussion, die wir in der letzten Folge auch geführt haben. Also, was ist da eigentlich Werders Position genau? Warum verhandeln sie mit Füllkrug aktiv über eine Vertragsverlängerung, wenn sie immer noch darauf spekulieren, ihn gewinnbringend abgeben zu können? Meine Position oder mein Argument war ja zu sagen, wenn sie mit ihm verlängern, ist das automatisch eigentlich das Signal nach außen, der ist nicht mehr zu verkaufen, weil wir haben mit ihm verlängert. Die Ausstiegsklausel, die jetzt angeblich damit reingeschrieben werden soll, wäre dann die Hintertür. Ne? Also zu sagen, pass auf, ihr könnt ihn vor dem 1.9. noch holen, aber es kostet euch Summe XY. Mhm. So. Ich muss allerdings auch sagen, von allem, was man bislang gehört hat, ne, und es gab ja in den letzten Wochen immer auch diese Spekulationen über Füllkrug fühlt sich nicht wertgeschätzt und der will eigentlich weg und so. Bullshit. Also glaube ich wirklich immer weniger und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Situation eigentlich viel mehr so ist, dass er sagt, wenn Werder sich klarer zu mir bekennen könnte, rein wirtschaftlich, würde ich sofort bleiben. Ich glaube, alles, was Füllkrug jetzt rumeiert in der Öffentlichkeit, ist der Tatsache geschuldet, dass Werder ihm gegenüber auch immer diese Hintertür offen lässt und sagt, ja, wir würden dich schon gern behalten, aber wenn da jetzt ein dicker Batzen Geld auf den Tisch kommt, dann müssen wir das eigentlich machen. Ja, und um die Position von Werder für die Situation halt nicht irgendwie zu schwächen, ist halt auch Füllkrug in seinen öffentlichen Äußerungen mehr oder weniger wachsweich. So. Aber ich glaube, von allem, was man so sieht, ne, du hast es angesprochen, dieser Teamabend im Trainingslager, ja, wo du ihn halt siehst, wie er komplett integriert ist, da einen kurzen nach dem nächsten hebt, da irgendwelche Lieder singt, ja. Ich habe neulich nochmal irgendwo einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview von ihm, ich glaube mit Nico Backspin oder so gesehen, wo er halt nochmal irgendwie komplett fasziniert und euphorisiert davon spricht, wie das für ihn ist.
Aber ein älteres habe ich auch gesehen. Ja. Das Video ist aber älter, ne? Ist nicht aktuell.
Ja, das ist nicht aktuell, aber es ist ja trotzdem auch ein weiteres Indiz dafür, wie sehr er für den Verein brennt. Ja. Ne, und wie sehr ihn dieses Umfeld auch flasht. Ne? Also denk mal auch dran, wie er nach dem Aufstieg da mit den Ultras und dem Bengalo in der Kurve stand und
ja, das die war Geschichte. Ja,
das war ja nicht, genau. Ja. Und wie er dann aber auch die Geschichte erzählte, so dass er einen Ultra gut kennt und der ihn da irgendwie so Bodyguard-mäßig im Platzsturm da noch in Sicherheit gebracht hat und so. Ich glaube, da ist einfach eine Connection zu dem Verein, die der nicht ohne Not aufgeben wollen würde. Nee. Und alles, was er jetzt öffentlichkeitstechnisch irgendwie kommuniziert und tut er, weil er dem Verein nicht schaden will. So, ja, und weil der Verein halt zu ihm sagt, hey, wir müssten dich verkaufen, wenn da jetzt einer kommt mit 25 Millionen.
Weiß ich nicht. Meinst du wirklich, das hängt an Werder? Ich glaube eher, das hängt an Füllkrug selbst. Füllkrug
ja, aber nimm mir diese Illusion nicht. Also das, ich finde, dass die Lesart dessen, was jetzt gerade öffentlich passiert, sowohl deine Interpretation zuließe, aber auch meine.
Wie war denn meine nochmal?
Naja, die Frage insinuiert ja, Füllkrug will das schon selbst noch in der Hand haben und bestimmen.
Ja.
Von allem, was du auch ins Feld geführt hast in den letzten Wochen argumentativ, finde ich es halt komplett nachvollziehbar. Ja, weil es liegt ja wenn wir sagen, für Werder wäre es dumm, ihn abzugeben, weil wir wissen, was wir an ihm haben. Das geht ja andersrum genauso, die Argumentation.
Ja, na klar, gilt die.
Ne?
Ja,
Blick auf EM, mit Blick auf was hat er in Bremen, mit Blick auf der Tatsache, dass er hier Führungsspieler ist, Leistungsträger ist, das Spielsystem auf ihn zugeschnitten ist, der wäre doch dumm. Der wäre doch dumm, wenn er jetzt sagt, ja, dann probier's halt jetzt nochmal ein Jahr vor der EM, probier's jetzt halt nochmal irgendwie neu. Und dann gucke ich halt mal auch auf die Gefahr hin, dass da irgendwie ich in ein Team komme, was mit einem spielender Typen wie mir nur bedingt was anfangen kann. Bleibe ich bei. Ich glaube, dass der unheimlich gerne bleiben würde und jetzt diese Tür nur offen bleibt, weil er ganz genau weiß, wenn man mich für 25 Millionen verkaufen würde, würde das dem Verein irre helfen.
Okay. Kann man so interpretieren. Ich glaube eher, dass es andersrum ist. Also ich glaube, dass Werder sich so weit jetzt aus dem Fenster gelehnt hat, also ein besseres Angebot kann Werder Bremen nicht machen. 3 Millionen Maximum für einen 30-Jährigen plus Ausstiegsklausel plus Hintertür bis September falls doch noch was passiert. Mehr kann Werder Bremen nicht geben. Ich glaube, Werder ist all in.
Ja, das glaube ich auch.
Und damit ist das Thema Wertschätzung, dieses wirklich missbrauchte Wort mittlerweile, ja, damit hat sich das mangelnde Wertschätzung, das hat sich erledigt, ja, weil so weit, wie sich Werder mit diesem Angebot, wenn das denn stimmt, aus dem Fenster lehnt und ins Risiko geht, wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen über einen verletzungsanfälligen 30-Jährigen.
Ja, ne? Das stimmt.
So, mehr geht nicht und das weiß Lücke auch. Und ich glaube, Werder würde sofort diesen Vertrag unterschreiben und sagen, okay, wir haben jetzt Mehreinnahmen generiert durch Trikots, durch Sponsoren, durch Verkäufe, auch weil eine Menge Geld durch, ich sag mal, Bankspieler reingekommen ist. Ne? Wenn du siehst, was Schmidt, Buchanan und so, die haben ja alle noch Geld gebracht. So, wir haben bisher 2 Millionen ausgegeben. Das ist ein Witz. Ja? So, ich glaube, es liegt daran, dass Lücke sich, also ich stimme dir zu, für den ist es eine Win-Win-Situation. Ja, wenn Lücke in Bremen bleibt, zu den Konditionen ist er ein glücklicher Mann und hat überhaupt nichts falsch gemacht und wird sicher zur EM fahren. Ja, so. Aber ich glaube, dadurch, dass er jetzt schon in diesem Alter ist, will er sich irgendwann später nicht vorwerfen lassen, dass er seine letzte Chance auf einen richtig großen Club, auf Titel, auf Ruhm und vielleicht noch mehr Geld, dass er die vertan hat, indem er in Anführungszeichen zu früh bei Werder unterschreibt.
Ja, ich glaube, also denn, ich glaube, ja.
Darf ich noch ganz kurz einen Satz?
Ja, entschuldige, ja klar.
Denn, worauf kann er denn noch spekulieren? Ja? Also was kann denn für ihn noch attraktiver sein, als bei Werder Bremen weiter der Man überhaupt zu sein?
Könnte ich dir beantworten.
Okay, bitte.
Ich glaube, dass Füllkrug noch warten will, ob der Kane-Deal durchgeht.
Exakt. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Und ich wette mit dir, dass er auch zumindest die Ansage hat von Bayern oder ne, du bist zumindest Plan D.
Mhm.
So.
Auf und der anderen Seite
wartet er ab, da bin ich ziemlich sicher, weil er hat finanziell, ob das dann 1 Million mehr oder 1,5 oder so, ich glaube, da ist er nicht der Typ. Er ist kein Grillitsch, er ist kein Geldgeier. So, ne? Aber er, sein Ehrgeiz ist sportlicher Erfolg. Nochmal einen Titel holen. Nochmal ganz groß irgendwo auf großer Bühne Champions League. Das hat er ja alles noch nicht gemacht. Er ist ein Provinzstar.
Ja, wenn aber man mal ehrlich ganz ist. Kurz nochmal eben. Nur eben, weil ich gerade dran denken muss, ne? Wäre Füllkrug dann aber nicht so eine lame duck Verpflichtung wie Choupo-Moting das bei Bayern war?
Ja, vielleicht wäre
weil
er das.
Weil das kriegt wäre ja, ihm ja. Das ja, aber das kriegt Bayern, aber ganz ehrlich, das kriegt Bayern doch nicht verkauft. Bayern kriegt doch nicht verkauft, wenn sie in einem 100 Millionen plus Poker um Harry Kane den kürzeren ziehen, dass dann die Alternative Niklas Füllkrug ist.
Ja,
das fliegt den doch in der Fanbase um die Ohren.
Ich sage ja nicht, dass er Plan B ist. Ich sage ja Plan D.
Plan D,
so.
Ja, okay.
Und in der Fanbase, wenn man das mal so liest, in dieser Bayern-Bubble, ja, also wenn Lücke das liest, dann dürfte er da gar nicht hingehen.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Der ist zu schlecht, der kann nichts, der hat kein Bayern-Niveau, den will ich nicht. Was ist das für ein Amateur?
Zu wenig ambitioniert, genau. Ja,
der kann nichts und so, das ist kein Bayern, bla 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 bla. Okay, wollen wir mal sagen, auch da gibt's vermutlich in der Fanszene Worum-Strukturen hoch 10, ja, von ganz schlimmen Leuten, keine Frage. Aber kriegt Bayern Kane? Ich glaube nicht. So, und wen hast du denn dann noch? Wen kann Bayern denn noch holen? Kole Muani hat Kröscher auch 100 Millionen aufgerufen. Zeigt ja jeder Bayern-Fan auch ein Vogel, wenn du 100 Millionen für Kole Muani ausgibst. Ja, so. Das heißt, die müssen ja irgendwas müssen sie ja noch vorzeigen, was zumindest eine Notlösung ist. Die können ja nicht mit Choupo-Moting und Mathis Tell in die Saison gehen. Ja. Abgesehen davon, dass ihnen auch noch ein Sechser fehlt angeblich und sie noch keinen Torwart haben. Und ich weiß jetzt schon, dass wir Ulreich schön tunneln in der 94. Minute zum 4:3-Sieg am ersten Spieltag.
Ja, Lünen.
Lünen. Nein, aber das ist doch das einzige Argument, was ich mir bei Lücke vorstellen kann. Ja, mehr Geld kann er bei Werder nicht rausleiern. Er hat bis zum Maximum das gepokert. Er hat eine Ausstiegsklausel. Er hat eine Hintertür. Trotz Vertragsverlängerung, angenommen, es stimmt alles so, wie es da steht, aber es macht ja Sinn für beide Seiten. So, da wird schon was dran, ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist an dieser Vertragsverlängerungsnummer, wie du es gerade erzählt hattest, ne? So, aber welches Argument hat er? Nur noch das, was ganz Fettes abfällt und wenn er auch nur Plan D ist, sprich Bayern oder wenn in England der Transfermarkt richtig losgeht und da Bewegung reinkommt und Tottenham Nachfolger für Kane und
wenn ich jetzt Füllkrug einschätzen müsste, würde ich ausschließen, dass der ins Ausland geht.
Ja,
dann was bleibt ich mir halt vor,
glaub's auch nicht so richtig, dann bleibt aber eigentlich nur noch Bayern.
Ja, und Frankfurt, wenn Kolo Muani noch geht. Das ja. Könnte ich mir halt auch vorstellen, dass der da noch auf dem Zettel absolut geraten, ne? Ja. Aber das wäre ehrlicherweise ein typischer Frankfurt-Deal. So, muss man auch mal sagen.
Da würde er auch super reinpassen, ne? Ja, mit genau. So Lindström und Götze dahinter und so. Das würde schon gut ins System passen. Ja, ist aber auch der einzige Verein in Deutschland, der mir einfällt. Guck mal, ja, Gladbach genau. Wurde noch überlegt. Die haben jetzt so einen Tschechen geholt, der ziemlich gut ist.
Leverkusen hat sich auch anderweitig verstärkt.
Leverkusen hat Boniface. Ich werde das echt nochmal kontrollieren.
Boniface so ist dieser Käse.
Das klingt doch völlig bescheuert. Boniface. Naja, Boniface. Auf jeden Fall Boniface. Auf jeden Fall sind eigentlich alle Kader voll, bis auf Bayern.
Ja.
So, und das ist doch aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass er noch hofft, dass nach diesem Domino-Prinzip dann hinten Bayern nichts anderes geregelt kriegt und dann zumindest, um irgendjemanden zu holen, sagt, wieso ist doch der deutsche Nationalmannschaftsmittel.
Aber ganz ehrlich, da würde ich als Niklas Füllkrug mit der Fan-Connection, die er zu Werder auch hat, ja, würde ich selbst bei Bayern sagen, ey, legt euch gehackt.
Als Lösung würdest du machen, aber wenn du noch keinen einzigen Titel gewonnen hast in deinem Leben und noch nie in der Champions League gespielt hast, dann ist das vielleicht doch ein Anspruch und ein Ziel, das durchaus noch verständlich ist. Und das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass er noch irgendwo eine sportliche Ambition hat. Denn mal ganz ehrlich, alle anderen Argumente, die du genannt hast, stimmen. Mehr Geld kann Werder nicht geben, eine Ausstiegsklausel und so weiter. Und Werder ist all in.
Ja, ich glaube halt ehrlicherweise auch, wenn diese Vertragsinhalte stimmen sollten, die Sportbild jetzt veröffentlicht hat, mit den Sachen, die wir gerade besprochen haben, dann muss es schnell eine Entscheidung von Füllkrug geben. So. Weil, wie du sagtest, das ist die letzte Ansage, die Werder macht in seine Richtung.
Aber
und die werden das sicherlich auch versehen mit, ey, komm, dann sag uns jetzt aber auch, wie es aussieht. Weil ganz ehrlich, die Zusage, dass Füllkrug bis zum 1.9. wechseln darf, halte ich, wenn das so stimmen sollte, für ein nicht hinnehmbares Risiko. Lass den am Deadline Day irgendwie wechseln, ne? Also was macht Werder dann? Hose runter.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann die Deadline für Füllkrug nicht am Deadline Day liegt, sondern zwei Tage davor, dass du zumindest noch die Option hast, darauf zu reagieren. Aber an diesem kolportierten Deal, es wäre ja schon eine Vertragsverlängerung. Ja, Werder hätte ja diese Vertragsverlängerung, nur, wie gesagt, mit dem Zittern bis zum Saisonstart flattert da nicht doch noch irgendwas, ein Angebot rein, das sowohl für den Verein finanziell attraktiv ist, als ja auch für Füllkrug. Der geht ja nicht irgendwo hin,
Aber ja. wie verhandelst du so eine Ausstiegsklausel mit den Voraussetzungen? Ja, sagst du zu viel, also das würde mich mal wirklich interessieren, ist die Ausstiegsklausel in der Höhe wie der Verein, also die Schmerzgrenze des Vereins, oder verhandelt man mit dem Spieler
das ist die Schmerzgrenze des Vereins. Und ich glaube auch die Schmerz, guck mal, wie würdest du das machen? Die Schmerz, also du willst den halten, ja? Du bist all in, was Gehalt und Vertragsinhalte angeht. Du willst ihn behalten, weil du weißt, ich krieg keinen besseren für, ne, und in der kurzen Zeit schon mal gar nicht. So, und der Spieler sagt aber zu dir, Alter, ich bin echt zu allem bereit, aber Bayern sagt zu mir, ey, du bist noch Plan D und es wäre schon geil, ich möchte mal Champions League spielen und Meistertitel und so, aber die sind noch nicht so weit, da läuft das noch mit Kane, das kann sich in 3 Tagen erledigt haben, es kann aber auch noch 1,5 Wochen dauern. So, und dann machst du halt den Deal, sagst, okay, pass auf, Vertragsverlängerung, nächstes Jahr, wenn du wechselst, fixe Ablösesumme XY. Wenn du jetzt aber dieses Sonderrecht haben willst, hier noch vor dem 1.9. zu gehen, dann muss aber eine andere Summe kommen, die höher ist. Und du musst uns versprechen, dass du uns noch Zeit zum Reagieren gibst. Ja, dann sind wir lieb zu dir und räumen dir die Hintertür ein, aber verarsch uns nicht. Ne?
Genau, das ist genau der Automatismus.
Nur, ja.
Über den wir in den letzten Folgen gesprochen haben, mit jeder Woche, die jetzt ins Land zieht, wird Füllkrug teurer.
Er wird teurer.
Ja.
Richtig.
Ja.
Er wird teurer und die Position von Werder verbessert sich.
Bin ich mal sehr gespannt, aber ich bleib dabei, ne? Ich würde den so gern behalten wollen.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, lieber Füllkrug behalten oder gehen lassen und 20 Millionen?
Du, also letzten Endes, ne, haben wir immer drüber gesprochen, aber mittlerweile habe ich jetzt auch echt so ein Grundvertrauen, was die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage angeht in Baumann und Fritz. Man kann darüber diskutieren, ob die Art und Weise, wie sie es machen, gut ist oder schlecht ist, ja. Aber was man ihnen, denke ich, nicht vorwerfen kann, ist irgendwie Bruder Leichtfuß mit Blick auf finanzielle Situation des Clubs. Nee. Ja, und wenn sie zu der Einschätzung kommen, dass sie diese Saison auch bestreiten können, ohne schlaflose Nächte in Bezug aufs Finanzielle, wenn sie Füllkrug halten, wäre ich stark dafür zu sagen, haltet ihn. Weil ich glaube, wenn sie ihn halten und wenn wir das Glück haben, dass Cater mehr als 20 Spiele macht dieses Jahr, dann haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Saison für uns.
Alter, wir haben so eine krasse Offensive dann und es wird so einen Spaß machen, Werder Bremen zu gucken. Und auch wenn du dir überlegst, dass nicht nur das Spielermaterial, die Qualität im Kader sich gesteigert hat und dazu kommt dann ja auch noch, dass Ole neue Sachen versucht, diese Mannschaft weiterzuentwickeln. Hey, und Ich sehe uns wirklich, ich möchte echt nicht euphorisch werden, das können wir dann vor dem Bayern-Spiel nochmal, um es dann wieder einzufangen, eine Woche später, aber jetzt ist ja erstmal nur Pokal, ey. Aber ich habe so ein gutes Gefühl für diese Saison und ich freue mich wahnsinnig darauf, ich habe auch null Angst.
Ey, und ich hoffe und bete, und das ist halt ein Aspekt, den ich halt eben auch nicht zu unterschätzen finde, ich hoffe und bete, dass halt eben genau diese Konstellation in der Defensive, also unsere Innenverteidigung, unsere Außenverteidigung, die haben jetzt genau in dieser Konstellation, ich hoffe, dass die alle beieinander bleiben, haben die ihr erstes Jahr Bundesliga gemeinsam miteinander gehabt. Ne? Also die lernen ja auch. Ja. Und wenn du in dieser Konstellation bleibst, dann wirst du auch die Lernerfahrungen aus dem vergangenen Jahr mit in die neue Saison nehmen und du wirst in bestimmten Situationen nicht mehr so naiv agieren wie letztes Jahr.
Exakt.
Ja? Ja. Und stell dir mal vor, dass die Abwehr sich ein Stück weit stabilisiert, weil muss man ja auch sagen, Rückrunde war ein Albtraum. Ja? Gegentortechnisch waren wir Abstiegskandidat und haben das nur auffangen können durch unsere Offensive. Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, dass du die Balance hinbekommst.
Ja.
Ja, ey, und dann, also deswegen bin ich mal so gespannt. Ich sag nicht, ey, geil, wir zerschießen die Liga, aber ich sag dir, und das liest man ja auch ganz oft, ja, aber Werder hat ja de facto nichts gemacht. Ey, Werder stellt diesen Kader gerade breiter auf, sorgt in der Spitze für qualitative Verbesserungen.
Richtig.
Und ich bin mal wirklich gespannt, ob da die Zähne ineinander greifen.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, wie gesagt, und das liegt jetzt an Ole und deswegen auch die Auswahl von Lünen, ne, weil er genau dieses Modul ist, dass du da in diese Maschine reinbauen kannst und sie sofort funktionieren sollte. Ja, und zu Füllkrug, ich sehe das ganz genauso. Wie gesagt, wir haben eben drüber gesprochen, wie teuer echte Neuner sind. Ja. Ne? Und wie rar gesät und wie gesagt, Weghorst zu Hoffenheim, ne? Stuttgart hat 9 Millionen für Girassi geblecht, ja. Der auch gut ist, ne? Sie haben trotzdem noch Undav geholt und so. Also es ist, ne, Bayern hat noch keinen Neuner. Also
sag mal eben, was Hoffenheim für Weghorst gezahlt hat. Weißt du das?
Nee, das weiß ich gar nicht genau. Soll ich mal gucken? Okay.
Naja, mich wundert's bloß gerade, weil die waren ja im vergangenen Jahr unsere Kragenweite, also sportlich, ne?
Ja.
So, deswegen, dass Weghorst auch da aus England wieder weg will.
Naja, der war ja verliehen. Der war ja, war der nicht bei Man U?
Der war bei Man U, genau.
Laie. Hoffenheim holt Weghorst per Laie.
Ach so, die Laien. Okay, alles klar.
Ja. Ja, okay. War zuletzt bei Burnley. Nein, aber ich will halt nur sagen, das sind, also, es wird, selbst wenn du einen guten Preis, und ich habe jetzt eben 20 Millionen mal in den Raum geworfen, das würden natürlich niemals 20 Millionen werden, wenn wir Füllkrug noch verkaufen. Aber ich sag mal, für das Geld kriegst du keinen adäquaten Ersatz, wenn man auch bedenkt, welche Rolle er in unserem System und in unserem Spiel schon hat.
Und auch dass du ja auf anderen Positionen auch noch was machen musst, ne? Also, das ist ja auch nicht so, dass du den verkaufst für, weiß ich nicht, 15 plus X, ja? Und dann sagst, okay, hier für unsere Bilanz 15 plus X, sondern du musst dann ja auch noch Ersatz holen und du musst ja auch noch gucken, dass du eben auf den anderen Positionen entsprechend nacharbeitest. Richtig. Ist ja auch gerade das Problem bei, Balotelli, so, von Milan.
Ja.
Dass sie angeblich ja Mailand sagt, gebt uns 4 Millionen plus Boni und Werder sagt, das ist uns ehrlicherweise zu teuer, lass uns doch leihen und dann gucken wir, ob wir ihn kaufen können. Und da scheint es ja zu hängen.
Ja.
Aber ja, mal gucken.
Okay, ist halt auch noch ein bisschen die übliche Transfer-Tradition, ne? Also im Endeffekt kann das auch ganz schnell gehen, weil es hängt nur noch an einer 500.000 oder so, ne? Wer weiß. Ja. Nicht umsonst, und da haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen, wie kommen solche Gerüchte zustande, ne? Werder verhandelt mit Mailand über Balotelli und plötzlich tauchen Gerüchte auf, irgendwie aus Russland. Werder will noch so einen Armenier holen. Plötzlich taucht taucht plötzlich wieder in Medienberichten auf. Das ist natürlich alles, gehört mit zu dieser Transferkriegsführung, ne, dass dann plötzlich Namen auftauchen. Ne? Ich erinnere an die Bild-Zeitung, die letzte Woche dann Tottenham mal vorgeschlagen hat, Mensch, holt doch den Füllkrug, dann ist doch das Problem gelöst, dann könnt ihr ja Kane freigeben. Ja. Ne? Also da gibt es dann auch manchmal Strukturen von Clubs und Beratern und zusammen mit Medien, wo dann genau in diesem Moment dann halt irgendwie nochmal Name oder Club-Dropping irgendwie gemacht wird, um dann vermeintlich dem anderen, dem Verhandlungsgegenüber zu signalisieren, wir haben auch noch andere Optionen.
Ja, genau.
Und so. Das ist natürlich alles eine große
Scharade.
Ja, das ist halt eine große Scharade und das ist ja wie in der Politik auch und in der Wirtschaft und so, ne? Du willst irgendwas und dann streust du da was und hier ein Zweifel und da ein Gerücht und bringst da noch was anderes und, ne? So läuft das ja mittlerweile und auch deswegen sind auch diese ganzen Gerüchte, über die sich dann das Forum emotional, ne, und das ist ja nicht nur bei uns so, bei jedem, in jeder Fanbubble so, wo sich dann die Fans tagelang emotional drüber erregen und diskutieren und in Wirklichkeit ist das nur irgendwie eine billige Verbindung zwischen einem Spielerberater und einem Sportbildredakteur, der sagt, Alter, wir sind hier kurz vor der Verhandlung, schreib doch mal irgendwas, das Genua Interesse hat oder Bergamo, ja, genau, oder so. So, und dann macht er das, dann schreibt er das irgendwo und dann wird es 100-mal verbreitet, ne, dann kommt die eine Quelle und bezieht sich auf die andere Quelle. Ja, und dann, aber am Ende steckt da ein Gerücht dahinter von irgendeinem Spielerberater, der es mal gestreut hat oder irgendein Verein. Ja, siehst du auch, wenn du in diesem ganzen Kane-Poker wie Bild und Bayern da zusammen, also da ist ja die Bild dann überhaupt kein Medium mehr, ne?
Sondern Werkzeug.
Ja, sondern Werkzeug. Ja. Genau. Ne? In so einer geilen vermeintlichen Selbstgewissheit, dass man das ja tut, dann also diese journalistische Dings dann aufgibt, weil es geht ja um den deutschen Fußball, weißt du? Man sieht sich dann als was Größeres und da kam dann heute auch schon die Geschichte, ja, wenn Bayern nicht mal mehr die kriegt und dann geht der deutsche Fußball vielleicht den Bach runter und so. Scheiß drauf, das liegt nicht daran, das ist einfach scheiße verhandelt, was die da machen. Ja, ist einfach amateurhaft, öffentlich, wenn du einen Spieler willst, Ultimaten zu setzen. Ja, und der Levi von Tottenham sagt, oh ja, okay, höre ich mir an, aber ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Ja. Und aber jetzt guck mal, merkst du schon, wie die dann versuchen, dann ist dieser eine Clubchef schuld und der und warum nehmen sie denn nicht Füllkrug? Ey, bitte, also.
Aber guck mal, das ist doch im Prinzip genau das, was wir die letzten Jahre ja mehr oder weniger schon genauso erlebt haben, ne? Also es ist mittlerweile so, dass Vereine wie Werder Bremen, und den Namen Werder Bremen kannst du dann wahrscheinlich durch jeden x-beliebigen Mittelklasse-Club einer jeden Top-Europa-Liga irgendwie ersetzen, dass die abhängig davon sind, wie die Transfersituation bei den Top-Clubs ist. Weil es dann irgendwie Schockwellen bis in die unteren Regionen der jeweiligen ersten Ligen hat. Ja, also, obwohl wir das Gefühl hatten, dass mit Blick auf Kovnatski und Keita wir uns auf dem Transfermarkt schon sehr früh sehr gut aufgestellt haben, ist es trotzdem so, dass wir auch in diesem Jahr wieder bis mutmaßlich zum Deadline-Day warten müssen, bis wir final wissen, wie unser Kader am Ende aussehen wird. So.
Ja, vielleicht.
Und deswegen, eigentlich für uns ja nicht wirklich was, ein großer Unterschied zu den letzten Sommertransferfenstern, ja, auch wenn wir jetzt sagen können, klar, mit der Kater-Verpflichtung hast du erstmal so die große Angst abräumen können am Anfang des Transferfensters, aber merkst du ja in der Werder-Fanbubble, die letzten Tage und die letzten Wochen, Werder macht nichts, was ist denn da los, ja, warum kriegen wir niemanden und so. Im Großen und Ganzen also auch vor dem ersten Pokalspiel wieder eine Situation, wo wir nach wie vor sagen müssen, wir wissen nicht genau, wie der Kader zum Ende des Transferfensters aussieht. Ja. Trotzdem haben wir, und korrigiere mich, wenn ich da über dich hinweggehe, aber wir haben doch eigentlich ein ganz gutes Gefühl, oder nicht?
Ja, ein sehr gutes Gefühl.
Auch wenn wir nicht wissen, was mit Fülle ist.
Nein, und nenn mir einen Club, der in einer anderen Situation ist. Ja, ja, wenn ich an Bayern denke, die haben kein Torwart, kein Sechser und kein Mittelstürmer. Mhm. Die haben also kein Torwart. Ja. Ja, Ulreich wird da von Kovnatski getunnelt dann in der 94. Minute nächste Woche. Ja, wenn du dir anguckst, dass Frankfurt völlig unklar ist, ob Kolomoani jetzt geht oder nicht. Mhm. Ja, du hast das bei jedem Verein, ja, dass da noch Verschiebung ist und wir sind ja schon relativ weit, indem wir immerhin unsere Zentrale, unser größtes Problem, schon mit zwei wirklichen Top-Transfers jetzt neu besetzt haben und einen super Stürmer auch noch geholt haben und gerade mal 2 Millionen ausgegeben.
Ja, das ist schon echt gut. Ja.
Das ist richtig gut. Und wo ist das anders? Also wir haben unser Gerüst schon und es kann gut sein, dass da am Deadline-Day noch ein Spieler Amiri runterfällt und jemand zugreift. Aber mal ganz ehrlich, also das Einzige, was schön wäre, vielleicht vorher noch klar zu machen, wäre noch ein Außenverteidiger. So. Aber auch da im Zweifel macht diesen Hype nicht mit, ja, dass da irgendwelchen Berichten und irgendwelchen Dränglern hinterher, das hängt doch nicht davon ab, wie schnell der da ist, sondern wer dann kommt. Ja. Und letztes Jahr, meine ich mich zu erinnern, waren zum Beispiel Stark und Pieper auch schon relativ früh eingetütet.
Genau.
Und
Weiser kam auch am Deadline-Day. Gut, okay, war eine Sondersituation, aber... Ja.
Und bei solchen Spielern in dieser Vertragssituation kann das auch passieren. Ja. Aber ja, dieses ungeduldige Warten, ja, dann passiert halt mal zwei Wochen nichts. Ja. Das ist halt einfach so. Ne? Und, okay. Und wie gesagt, ich habe es eben erzählt, ne, da ist im Moment so viel Krawall im Markt auch und so viel, ja, wie soll ich sagen, so viel Interessen von Beratern, von Clubs, von Spielern, die irgendwas verkaufen, kaufen, verleihen, ne, die Preise hochtreiben wollen. Also das ist ja wirklich Wag the Dog. Kennst du den Film noch?
Wenn
Schwanz mit dem Hund, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, ne? So, dann kommt irgendein bescheuerter YouTuber in England, sagt dann, warte mal hier, West Ham sucht einen Stürmer.
Tim Steiden ist der neue Kaderplaner.
Ja, Google, Füllkrug noch nicht verlängert. Ja, schreibe ich das nochmal. Ja. So, und die Europas Sportberichterstattung,
ja. Dreht frei.
Dreht frei wegen sowas. Ja. Ja. Und auf dem Level bewegen wir uns, ey. Und da können wir heilfroh sein, dass Baumi und Fritz da einfach die Ruhe bewahren. Ja. Und sagen so, dann mach mal alle großen Alarm, ich fahre nach Belgien.
Du, also im Großen und Ganzen sind wir da komplett auf einer Seite, ne? Ich habe jetzt hier eigentlich nur noch zwei Punkte auf meinem Zettel.
Ja.
Die wir noch abarbeiten müssen, weil wir sind jetzt fast bei anderthalb Stunden. Junge, was ist denn hier los?
Ja. Das ist schon lange Feierabend.
Pass auf. Such dir da aus. Ich habe zwei Themen auf dem Zettel. Eins ist nicht Fußball-related, das andere ist Fußball-related. Welches willst du als erstes behandeln?
Ich mag ja Fußball.
Ja, okay. Dann lass uns als erstes Rate die Aufstellung machen.
Nee, das machen wir zum Schluss.
Okay, dann. Okay,
nee, komm,
dann
wir machen die Aufstellung.
Ja, wir machen jetzt erstmal Rate die Aufstellung, komm.
Okay.
Und dann bitte ich dich diesmal anzufangen. Saison. Ja, und dann bitte ich dich diesmal anzufangen, weil du hast einen deutlich besseren Einblick und ein umfassenderes Bild vom aktuellen Leistungsstand von Werder Bremen.
Ja, und es ist trotzdem nicht leicht. Also ich fasse mal zusammen. Friedel angeschlagen, aber wieder trainiert. Ich gehe davon aus, dass er spielt. Jung war krank, wird aber auch fit sein. Weiser wird ausfallen und Veljkovic hat, glaube ich, noch Trainingsrückstand. Ich gehe von folgender Startelf. Wir reden über Viktoria Köln, ne? Nicht Fortuna, nicht verwechseln.
Und auch nicht FC, genau.
Ja. Die ja immerhin Tabellenführer der dritten Liga sind. Die hatten schon ein Spiel, 3-1 gewonnen gegen Ferl.
Das will ich nicht hören.
Geschrieben. Ich kann dir auch gleich noch was über ihren besten neuen Spieler.
Nein, aber danke.
Das mache ich gleich. Gerade die Aufstellung. Pavlenka, Friedel, Stark, Pieper, sage ich, wird die Dreierreihe. Dann glaube ich außen Jung und Bittencourt rechts.
Ja.
In der Mitte auf der 6 weiß ich nicht, ob Lünen schon spielt. Sonst, also da bin ich offen. Groß, Grujew, Lünen, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, Lünen noch nicht von Anfang an und ich würde mich auf Grujew von Beginn an festlegen.
Ja.
Und dann Stehe auf der 8 und ich mache mal einen verrückten Call. Ich sage auf der 8 Stehe und Duxch.
Okay.
Und im Sturm Füllkrug Kovnatski.
Boah. Ja, das ist schon was anderes. Meine sieht ein bisschen anders aus.
Okay. So, du warst ja auch im Urlaub.
Ja, genau. Genau. Gemessen an dem, was ich gelesen habe.
Ja, okay.
In der Defensive bin ich bei dir. Mhm. Auch außen trage ich das so mit. Ich glaube, auf der 6 spielt Lünen.
Okay.
Ich glaube, die Achter werden Stehe und Woltemade.
Oh, okay.
Und ich glaube, dass er vorne erstmal mit Duxch und Füllkrug spielt.
Okay.
Und ich glaube, dass danach dann so Sachen kommen oder vielleicht auch in der Vorberichterstattung so Sachen kommen wie, ja, Kovnatski hat einen guten Eindruck hinterlassen, aber er muss erstmal an dem Platz Hirschen vorbei. Ja, und das schafft er erst, indem er sich gegen Füllkrug und Duxch in Wettkampfhärte durchsetzt.
Mhm. So. Gutes Argument. Kann ich nachvollziehen. Deswegen, ja. Ich glaube, dass er, weil es eben Pokal ist, gegen Drittligist, ich glaube, so wie der im Moment in Form ist, gerade gegen unterklassige Teams, trifft er doppelt. Ich würde den auf jeden Fall bringen.
Ja, und genau, und komischerweise wäre da genau das meine Argumentation dafür, warum Lünen als auf der 6 spielt.
Okay.
Deswegen. Also, werden wir sehen, aber dann haben wir auf jeden Fall zwei unterschiedliche Aufstellungen, dann können wir gucken, wer recht hat und wer nicht.
Wirklich interessant wird es dann erst, wenn wir nächste Woche die Aufstellung für das Bayern-Spiel besprechen.
Genau.
Ich möchte noch einmal sagen, Viktoria Köln, habe ich nämlich recherchiert, gefährlichster Mann Neuzugang Donny Bogicevic.
Donny? Ah ja, den Namen kenne ich.
Donny Bogicevic, ja, wie Donny von den New Kids on the Block.
Ja.
Ne? Kennst genau. du noch?
Donny
kennst
Wahlberg.
Du noch die New Kids on the Block?
Wer ja? Also kennst du noch? Ich habe Alben gehabt.
Ja, wirklich?
Ja,
aus den 90ern?
Das Step-by-Step-Album hatte
Step
ich.
Step-by-Step.
Ooh, baby.
Ja, hier, NKOTB hießen die früher bei uns.
Genau.
Die Johnny, Joey, Jordan, Danny und Donny. Ja, das weiß ich alles
ja.
noch.
Ja, okay, das ist in der Tat jetzt mehr Detailwissen, als ich auf den
ja,
Tisch bringen könnte.
Ja, das war dann der süße, der Kumpeltyp. Der,
ja,
der
alle,
harte
alle
Typ.
Gecastet.
Ja.
Du.
Und der harte Typ war Donny Wahlberg.
Wahlberg, ne? Mit seinem Bruder Mark Wahlberg. Ja. Mit ja. Marky Mark and the ja. Funky Bunch.
Marky Mark and the Funky Bunch.
Wir driften ab. Und bevor es jetzt nach 90 Minuten wirklich zu brutal wird, müssen wir abschließen mit dem letzten Punkt, den ich auf dem Zettel habe.
Step one, we can have lots of fun.
Ja, genau. Step two. Es ist der Elefant im Raum seit mehreren Wochen. Wir kommen jetzt nicht mehr drum herum. Wir müssen es endlich mal abarbeiten, damit es uns in den nächsten Wochen einfach nicht weiterverfolgt.
Hat das was mit Fußball zu tun?
Nein, hat es nicht.
Ah.
Hashtag Bumsalbum.
Nee.
Doch. Komm, jetzt einmal hinten raus, damit wir darauf nicht mehr wieder angesprochen werden.
Ich werde da überhaupt nicht drauf angesprochen. Das scheint überhaupt niemanden zu interessieren.
Naja, vielleicht wirst du es ja in Zukunft, wenn du sagst, was dein Bums-Album ist.
Step by step.
Weißt du, ja, okay. Ah, die Überleitung war perfekt.
Ja, nee, das überlege ich mir für nach dem Pokalspiel.
Okay, das heißt also, wir behandeln es in einer der nächsten Folgen.
Ja.
Wenn okay.
überhaupt. Vielleicht ändert sich das ja auch noch bis dahin. Es könnte ja auch sein. Dass ich am Wochenende vielleicht ein neues Lieblingsbums-Album.
Okay, an alle, die mich angeschrieben haben und die wissen wollten, was denn jetzt eigentlich die Auflösung des Hashtags Bums-Album ist, ihr könnt mir nicht vorwerfen, ich hätte es nicht versucht.
So. Du wirst also angeschrieben deswegen.
Ja, weil sie wissen wollen, was dein Bums-Album des Lebens ist. Sie trauen sich nicht, dich anzuschreiben, Thomas. Hm.
Sexy Egal. Sechser, sag ich mal.
90 Minuten plus eins. Wir sind in der Nachspielzeit und es ist ein guter Zeitpunkt für den Schiedsrichter, das Spiel heute abzufangen.
Gibt's nicht, wie bei der Frauen-WM 14 Minuten Nachspielzeit?
Nein, wird es dieses Mal hoffentlich nicht geben.
14 Minuten?
Wir haben eigentlich auch alles besprochen.
Name meiner Sex.
Mein Süßen, es war wie Fahrradfahren. Ich hab's nicht verlernt und vielen Dank fürs Durchguiden.
Ja. Gut, dass ich dir noch die Stützräder dran geschraubt habe, mein Freund.
Ich sag nur Sex and the City.
Ja. Ist es jetzt wirklich schon vorbei?
Es ist jetzt vorbei. Hat gar nicht wehgetan, oder?
Nur ein bisschen.
Ein bisschen vielleicht. Okay. Dann würde ich sagen, ach so, nee, stopp. Stopp, halt, wow. Wie geht ein Pokal aus?
Ach ja. Es wird ein schweres Spiel.
Ja.
Und ich glaube aber, dass wir gewinnen, 3-1.
Okay, ich sag 3-2 nach Verlängerung Werder.
Nach Verlängerung?
Ja.
Meinst du, das wird so ein Saisonstart wie Pasching?
Nee, Pasching war ja wirklich Desaster.
Pasching war ein Desaster, aber ich wollte dir doch einfach die Moderationsbrücke bauen, damit du noch deinen letzten Programmpunkt. Wir müssen nämlich noch Kollegen
ganz kurz.
Loben. Ja.
Ja, sehr gut. Ganz kurz, habe ich gerade überlegt. Das wäre doch mal eine geile Jeopardy-Frage für unsere nächste XL-Folge. Gegen wen hat Werder im Doublejahr die erste Pokalrunde gewonnen? Weil sie sind ja in dem Jahr Pokalsieger geworden. Also ja. Gegen wen haben sie das erste Pokalspiel in der Saison 2003, 2004 gewonnen?
Weißt du es noch?
Nee, Ich müsste länger nachdenken und wahrscheinlich auch nachschlagen.
Ja, vielleicht lösen wir das auch zusammen mit dem Bums-Album auf.
Nehmen wir mal mit. Ich bin mir sicher, wir werden auf Twitter einige Hinweise bekommen.
Wir wollten aber noch eine Hörempfehlung loswerden. Und zwar haben unsere NDR Radio Bremen Kollegen Felix Gerhard und Moritz Kassalett eine wunderbare Podcast-Serie aufgelegt. Das Doublejahr in Echtzeit. Zwei Folgen sind schon raus, findet ihr Sportschau und ARD Audiothek. Schönes Ding.
Hast du sie beide hören können?
Ich habe die erste gehört, die zweite höre ich jetzt auf dem Rückweg. Ich gehe jetzt nämlich nach Hause.
Ja, ich habe die zweite gerade auch noch gehört. Ja, muss man dann sagen, das ist wirklich einfach ganz großes Kino, weil Moritz und Felix durch ihren Job halt eben auch wirklich die Möglichkeit hatten, mit ganz vielen Zeitzeugen zu sprechen. Und ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, einen heulenden Ailton im Kontext zu seinem Schalke-Wechsel, das fasst selbst mich nochmal an. Deswegen, ohne das komplette Gesamtkunstwerk zu kennen, was ja immerhin die gesamte Saison begleiten soll und jede Woche eine neue Folge, kann ich jetzt schon nach den ersten beiden Folgen sagen, lieber Moritz, lieber Felix, Hut ab dafür. Das klingt wirklich sehr, sehr geil. Und da das ja auch was ist, was nun überhaupt nichts mit unserem Podcast zu tun hat, hört mal rein, das ist wirklich ganz großes Kino und man kriegt an diversen Stellen echt nochmal Gänsehaut und erfährt Sachen, die ich teilweise gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Beispielsweise dachte ich zum Beispiel immer, das Papageientrikot sei erst in der Saison nach dem Double etabliert worden. Nein, es war im Double-Jahr, das wusste ich gar nicht mehr genau. Deswegen hört mal rein, das ist sehr, sehr cool.
Ja, gibt allerdings einen großen Nachteil an dieser Podcast-Serie.
Ja, bitte?
Ich weiß schon, wie es ausgeht.
Ja, das ist wirklich. Bei uns weiß man das nicht. Wobei.
Nee. In unserem Podcast-Saison-Überblick bleibt es immer spannend.
Ja, das ist wohl so. Ey, perfektes Schlusswort. Ihr Lieben, wir hören uns nach dem Pokalspiel gegen Viktoria Köln wieder. Ihr seht uns beide optimistisch auf das Pokalspiel gucken. Mal gucken, ob wir danach mit Katerstimmung aufnehmen, Folge 148. Aber momentan ist die Stimmung noch gut und deswegen, kommt gut in Richtung Pokalspiel. Genießt die Folge und dir, mein lieber Thomas, wir hören uns wieder.
Ja, auf jeden Fall. Schönes Wochenende, schönes Pokalspiel. Bis dann.
Bis dann, ciao.